Ach ja, ich weiß nicht, wie es dir immer so geht, Christoph, wenn man so im Alltag ist und mitten in der NFL-Saison, irgendwie adaptiere ich alltägliche Sachen immer mit der National Football League. Und ich meine jetzt damit sowas wie, ich bin beim Einkaufen, nehme eine Paprika und will direkt einen Pass werfen. Und dann ist mir heute passiert, auf dem Weg zu unserer Aufzeichnung hierher, auf der Autobahn wird ständig seit 2 Jahren immer mal wieder nur so ein Teilenabschnitt geflickt, nur damit er ein Jahr später wieder geflickt werden muss. Und auch da kam mir komischerweise sofort der Gedanke, welche Teams machen das eigentlich ähnlich wie die Autobahnmeistereien in Deutschland? Und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht mit solchen alltäglichen Dingen. Ich bin dann auf Steelers gekommen oder auch die Broncos, Quarterback-Position.
Das ist jetzt mir fast zu philosophisch. A, lasse ich einkaufen und B, versuche ich Autobahnen zu vermeiden, wo gebaut wird. Gut, das geht in Deutschland nicht, aber boah, da ist mir jetzt keiner im Kopf. Mit Baustelle sind mir die Dolphins so voll in den Kopf gekommen, aber das hat eine andere Eingebung.
Naja, wir adaptieren das ja häufig mit dem Wort Baustelle. Aber ich wollte es nur mal loswerden, bevor wir mit unserem Podcast anfangen, weil ich irgendwie ständig nur noch an die NFL denke.
Endzone. Der DAZN NFL Talk.
Ja, und damit herzlich willkommen ja in der NFL-Saison vor Woche 5. Mein Name ist Flo Hauser mit unserem, ja, ich rede schon wieder, als wäre ich zwei Personen, aber das bin ich Gott sei Dank nicht, mit meinem kongenialen Partner Christoph Stadler. Schön, dass du da bist. Man merkt, ich bin wirr im Kopf. Die NFL ist einfach allgegenwärtig. Ich grüße dich.
Wunderschönen guten Tag. Du solltest weniger Autobahn fahren. Das
Ja, das
zerstreut.
ja,
Oder
das ist
weniger im
wohl
Stau
wahr.
stehen. Aber ich weiß nicht, ob sich das vermeiden lässt in Deutschland. Weiß ich nicht.
Ja, das ist leider tatsächlich schwierig, schwierig. Was haben wir heute vor? Wir schauen wie immer, wie ihr es jetzt schon gewohnt seid, voraus aus Woche 5 mit Learnings aus Woche 4. Das ist so eine Mischform. Da werden wir über einige Teams sprechen, sowohl positiv als auch negativ. Bin sehr auf Christophs Meinungen gespannt, was wir uns da heute überlegt haben. Und möchte an der Stelle auch nochmal sagen, gerne uns wieder schreiben. Das hat letzte Woche ja super funktioniert nach dem Tannehill-Take. Christoph, hast du ja auf Twitter ordentlich diskutiert mit dem
Ja,
einen
es
oder
ist
anderen.
tatsächlich, finde ich es auch wunderbar, dass man, wenn man normal diskutieren kann, so war mir völlig klar, dass Leute das auch nicht alle durch die Bank gut finden werden. Ist ja auch völlig klar. Ich sage ja auch nicht, dass das deswegen die Dolphins dann Champion werden. Wir kommen ja nachher auf die Dolphins noch zu sprechen. Aber sowas immer gerne, wenn es Diskussionsbedarf gibt, das mache ich tatsächlich, wenn es auf einem ganz normalen Niveau stattfindet, kann ja bei uns irgendwie keiner mehr normal diskutieren. Das sind normale
Das
Diskussionen,
stimmt.
dann macht es auch tatsächlich Spaß. Deswegen immer her mit eurem Feedback, lasst eine Sternebewertung da. Jetzt sagen wir nicht alles unter 5. Ah doch, wir sagen es. Alles unter 5 ist nicht erlaubt. Nein, Quatsch. Natürlich alles
Stichwort
erlaubt.
Diskussionen.
Ja.
Es sind nur 5 Sterne erlaubt.
Sagt es auch gerne weiter, dass es diesen Podcast gibt. Und wie gesagt, immer Feedback her, auch Fragen oder Meinungen. Ich finde das immer ganz spannend, weil, also da spreche ich jetzt einfach mal für uns beide, die Weisheit haben wir ganz sicher nicht mit Löffeln gefressen, egal auf welchem Gebiet.
Voll. Und ich finde es wirklich toll, dass du das mal so ansprichst, weil, liebe Leute, Diskussionen, ob verschiedener Meinungen ist ein ganz wichtiges Gut
Ist
unserer
auch völlig
Gesellschaft oder
fein,
der
dass man
Menschheit.
da
Also
anderer Meinung ist, genau, weil
total,
ich glaube, das macht, also wenn alle der gleichen Meinung wären, wäre es auch echt arg langweilig, egal in
ja.
welchem Gebiet des Lebens, also immer nur Ja-Sager und oh ja, oh ja, oh ja, boah, nee,
Ja,
langweilig.
das stimmt. Deswegen sind wir zwar auch in diesem Podcast gelandet,
Genau,
weil
wir
wir
sagen
uns
jetzt
A.
exakt dasselbe.
Genau, nee, weil wir uns A überhaupt nicht leiden können außerhalb dieses Podcasts, ja, und B nicht miteinander diskutieren können im Podcast. Das ist natürlich dann perfekt. Nein, ich hab dich gern, schön, dass du wieder da bist, aber wir müssen natürlich mit etwas anfangen, die Nachrichten aus dem NFL-Kosmos, und da sind diesmal ein paar spannende Sachen dabei.
Die News.
Ja, fallen wir gleich mit dem Elefanten durch die Glastür. Das Sprichwort geht nicht so, aber es ist mir völlig egal, denn Devante Adams funktioniert auch nicht so, wie er oder wie wir es gewohnt sind. Mann, 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 Christoph, was ist bloß in Las Vegas los? Wer die Netflix-Doku gesehen hat, hat gemerkt, Devante Adams war letzte Saison schon unzufrieden und das zieht sich durch. Jetzt kommt raus, er ist wohl an das Front Office herangetreten, hat nicht mit Antonio Pierce gesprochen, dem Head Coach, und gesagt, es wäre eigentlich ganz schön, wenn ich vielleicht woanders landen könnte, bis zur Trading Deadline in Woche 9. Was machen wir denn mit Devante Adams und den Raiders?
Ich denke, genau so wird das formuliert haben. Ey, liebe Leute, es wäre ganz schön unter Umständen, wenn da eine Möglichkeit bestünde. Ich glaube, das Gespräch fand ein bisschen anders statt. Ja, du hast die Netflix-Serie schon angesprochen. Überrascht bin ich nicht, dass er keinen Bock mehr hat, weil irgendwie ist dann doch so passiert, wie man so ein bisschen vermuten konnte, was die Offense anbelangt. Und in der Show oder in der Serie Receiver konnte man ja sehen, dass er wahnsinnig schnell auch gefrustet ist. Ich bin ein bisschen überrascht, dass es so früh jetzt schon der Fall ist, sage ich ganz ehrlich. Und einerseits ja, bin ich überrascht. über den Zeitpunkt, dass er es fordert, bin ich gar nicht überrascht. Das war für mich fast klar, dass es irgendwann kommen wird. Jetzt sind wir natürlich gespannt, was passiert. Das Gerücht Nummer 1 sind natürlich, auch das wenig überraschend, weil es schon mal gab, die New York Jets mit Aaron Rodgers angesprochen auch, ob er Aaron Rodgers vermisst, hat er gemeint. Ja gut, wer würde ihn nicht vermissen, so quasi. Das wäre natürlich schon eine interessante Nummer, wo ich sagen würde, für die Jets würde auch Sinn ergeben.
Ja, total, weil Garrett Wilson immer total irgendwie raus aus dem Spiel ist, als der klare Nummer 1 Receiver für Aaron Rodgers. Ich will aber nochmal eins zurückgehen, es gibt ja noch ein paar andere Teams. Was ist es bei Davante Adams deiner Meinung nach? Ist es Eitelkeit, weil er einfach so großen Erfolg hatte, immer die Nummer 1 war und einfach nicht mehr angeworfen wird? Ich meine, wer auch Madden zum Beispiel spielt auf der PlayStation, weiß, irgendwann kommt der Moment, wo der Nummer 1 Guy sagt, ich hätte gerne mehr Targets. Aber das kann es ja nicht sein. Ich war sehr positiv vor der Saison, muss ich sagen. Oder was heißt sehr positiv? Ich war eigentlich gut gestimmt, dass das funktionieren kann. Mit Minshew jetzt auch. Funktioniert halt einfach nicht. Und muss man sich dann auch als Star-Receiver nicht irgendwann hinten anstellen und sagen, okay, dann kriege ich halt nicht nochmal 3 Saisons mit 1000 Receiving Yards.
Ich glaube, das wird er auch hinbekommen mit Gardner Minshew. Das sind halt diese Star-Receiver auch, dass es so ein bisschen, ich sag's jetzt mal ganz böse, teilweise eitle Fatzen sind oder eben schon arge Diven. Schau dir Brandon Ayuk an, der hat jetzt seinen fetten Vertrag bekommen. Was kommt bisher? Also ein Top-5-Receiver ist er meines Erachtens nicht. Das sind immer diese Contract-Year-Nummern auch. Davante Adams, nochmal durch diese Receiver-Doku, haben wir es natürlich alles ein bisschen näher erlebt, als wir das sonst wahrscheinlich so mitbekommen. Natürlich liest man die Berichte und sowas immer. Natürlich ist der auch gefrustet, das verstehe ich auch. Aber wer sich die Show auch angesehen hat, musste ja eigentlich fast, also er hat auch nicht hinterm Zaun gehalten. Das war relativ offensichtlich schon in der Show, ja, dass er keinen Bock hat. Das hat er versucht, nochmal schön zu verpacken, war aber gar nicht schön. Das ist jetzt, glaube ich, am Implodieren. Ich glaube, dass für beide Seiten das Beste ist, dass man sich trennt, weil er kam ja damals eigentlich auch nur wegen Derek Carr, seinem College-Spezel. Mhm. Das war ja schon der erste Nackenschlag, ja, weil der dann weg war. Also das war von Anfang an nicht gut. Und ich glaube, wenn er einfach bei den Packers geblieben wäre, jetzt mit Jordan Love auch, wird es viel, viel besser ausschauen. Und ich glaube, dass er was Neues braucht und dass auch die Raiders was Neues brauchen, weil die werden nicht angreifen, das war eh klar, aber die werden nicht angreifen und müssen eigentlich jetzt was anderes machen. Und Davante Adams wird nächstes Jahr richtig teuer. Ich glaube, das springt dann von um die 17 Millionen auf Mitte 30 Millionen. Also mit Mitte 30 Millionen einen unzufriedenen Start zu haben, macht doch für die Raiders keinen Sinn.
Absolut richtig. Und du hast auch nochmal die Packers ins Spiel gebracht oder genannt, sein Ex-Team. Ja, es gibt Gerüchte eben, die Packers, ob sie vielleicht zuschlagen
das
könnten.
Das wäre Quatsch.
So einen Veteran-Receiver,
finde ich aber Quatsch, aber tatsächlich.
Genau, das wäre auch mein Credo gewesen. Dann die Jets, hast du schon gesagt, die Washington Commanders, als auch die Kansas City Chiefs, die ja immer, wenn ein Wide Receiver irgendwo auf dem Markt ist, ja, genannt werden, ob er zu diesem Divisionsrivalen geht und ob das bei den Chiefs dann ja passend ist. Stichwort Verletzungen, vielleicht kein schlechtes Fit, oder?
Da ist halt auch dann die Komponente Kohle, ganz salopp ausgesprochen, weil der halt Vertrag hat. Wir sprechen nachher über die Chiefs nochmal, da bringe ich nochmal einen anderen Namen bei den Chiefs, weil der monetär ein bisschen besser passt, will ich jetzt gar nicht vorweggreifen.
Oh, ich glaube, ich weiß, was da kommt.
Aber Adams, Chiefs, also natürlich sportlich wird das wahrscheinlich passen, Mahomes und Adams, einer der besten Receiver mit dem besten Quarterback zusammenstecken. Okay, ist wahrscheinlich nicht so verkehrt, aber ich stelle es mir monetär schwierig vor. Commanders, muss ich ehrlicherweise sagen, ich glaube, das würde ich nicht machen, weil es der Entwicklung, glaube ich, nicht gut tut. Da ist so Noah Brown, glaube ich, einfach viel passiger. Für mich sind es die Jets. Macht für mich als einziges wirklich Sinn.
Ja, das wäre meine Abschlussfrage gewesen. Aber dann sind wir uns da, glaube ich, auch relativ einig. Denn auch bei Washington finde ich auch mit diesem Umbruch, das macht dann wenig Sinn, da jetzt vielleicht sich nochmal Störfeuer reinzuholen. Ja, muss man mal abwarten. Und auch, wie es bei den Raiders dann eben weitergeht, auch die werden festgestellt haben, ähnlich wie Stephon Diggs damals bei den Bills, auch über die Bills werden wir heute noch sprechen, dass es auch eine Offense ohne einen Davante Adams dann geben kann bei den Raiders. Lass uns weitermachen. Wenn wir schon bei den Bills gerade kurz waren, bei Buffalo ist ein bisschen was passiert, bei Von Miller. Der ist jetzt offiziell für 4 Spiele gesperrt worden, kann also in Woche 9 dann wieder mitwirken. Nach diesen Untersuchungen, nach einem tätlichen Angriff, nenne ich es jetzt mal, das ist bestimmt nicht die beste Formulierung, aber irgendwie auch passend, auf seine damalige schwangere Freundin. Das wurde untersucht, das war immer auf einer Liste, wo das natürlich immer im Hinterkopf geblieben ist, wurde aber von vielen US-Kommentatoren als auch Experten eigentlich gar nicht mehr thematisiert in dieser Saison, der da gut reingekommen ist. Jetzt ist er mit Konsequenzen da eben bestraft worden mit 4 Spielen Sperre.
Ich meine, dass es ja keine polizeilichen Untersuchungen mehr gab oder dass die zumindest eingestellt wurden. Das hat ja mit der NFL nichts zu tun. Die sind da ein bisschen rigoroser, was eigentlich auch manchmal trauriger ist, dass die NFL, die jetzt auch sehr konservativ daherkommt, manchmal rigoroser ist als das Gesetz, jetzt ganz pathetisch formuliert. Aber ja, für die Bills jetzt rein sportlich gesehen, weil ich glaube, wenn das dann so passiert ist, wollen wir nicht drüber reden, dass der gesperrt wird. Da sind 4 Spiele noch, also noch gut mit weggekommen. Absolut. Sportlich tut es tatsächlich weh den Bills, weil er gut, überraschend gut in die Saison gestartet ist und jetzt nächster Ausfall in der Defensive, egal ob an der Line, in der Secondary, also da sind einfach zu viele Ausfälle. Der nächste, der wehtut, für die Bills keine gute Nachricht, auf jeden Fall.
Ja, also blöder Grund, aber völlig berechtigt und für die Bills natürlich auch schmerzlich. Dann weitere Ausfälle auf der defensiven
Seite. Lass uns noch schnell dazu erwähnen, bei den Browns, nur damit wir es angesprochen haben, Defensive Tackle Mike Hall, für 5 Spiele gesperrt. Auch da geht es um häusliche Gewalt, war ja ein Pick dieses Jahr im Draft bei den Browns. Der ist 5 Spiele gesperrt, einfach fürs Protokoll.
Ja, sehr gut. Guter, wichtiger Hinweis. Ausfälle in der Defense, was ja dann auch trotzdem immer noch zum Übergang passt, bei den Dallas Cowboys. DeMarcus Lawrence ist auf die Injury Reserve Liste gesetzt worden mit einer Fußverletzung, wird wahrscheinlich auch länger als nur 4 Spiele dauern. Und Micah Parsons mit Knöchelverletzung wird sehr wahrscheinlich diese Woche zumindest mal ausfallen, also wirklich sehr wahrscheinlich. Und dann muss man gucken, was in der darauf folgenden Spielwoche ist. Aber wenn beide diese Woche, als auch vielleicht länger, nicht auf dem Feld stehen, ist das ein richtig herber Verlust für die eh schon etwas gebeutelte Dallas Defense, über die wir ja auch schon in der ein oder anderen Podcast-Ausgabe gesprochen haben.
Genau, wir müssen dazu sagen, wir nehmen Mittwochnachmittag auf. Bei Lawrence ist klar, der ist raus. Bei Parsons steht ein dickes D dran, doubtful, also das ist schlechter als questionable. Die Wahrscheinlichkeit, dass er ausfällt, ist einfach nochmal höher. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass er nicht spielt. Und ist natürlich bitter, weil du jetzt gegen die Steelers Sunday Night Football hast und unter Umständen da echt mit einer ganz, ganz arg zerflickten Front da spielen musst. Und das könnte für die Steelers vielleicht dann auch das erste Spiel sein, wo das Laufspiel richtig gut funktioniert. Vielleicht um nochmal vorauszuschauen. Ja, bitte, brauchen wir nicht reden. Micah Parsons und DeMarcus Lawrence mit die 2 wichtigsten Spieler in der D-Line. Macht's für die Cowboys auch nicht einfacher.
Definitiv. Dann noch ein Name, den ich vorhin eigentlich schon sagen wollte, als wir über die Packers kurz gesprochen haben. Christian Watson, auch Mittwochnachmittag doubtful, also mehr als fraglich, dass er diese Woche spielt. Aber auch da sind wir uns einig bei den Packers. Dann springt eben ein Wicks in die Bresche, auch wenn Watson natürlich die Nummer 1 war, auch wenn es die offiziell nicht gibt in Green Bay, aber zu diesem Saisonstart.
Genau, wenn wir aufzeichnen, kann sogar sein, dass er gar nicht auf IR gesetzt werden muss. Und wer das letztes Wochenende gesehen hat, im ersten Moment dachtest du schon, Watson ist wieder länger raus. Also von daher ist es eher eine gute Nachricht. Mittwochnachmittag, mal schauen, was rauskommt. Aber bei Watson vielleicht dann nicht ganz so schlimm wie erwartet. Ist eigentlich ein ganz guter Punkt, dann auch über Anthony Richardson zu sprechen. Der ist jetzt noch fraglich, also questionable, wie es bei den Amerikanern heißt. Der hat sich ja in der Bauch-Hüftgegend verletzt. Das war auch, sorry für die deutliche Ausdrucksweise, selten dämlich von den Colts. Da verletzt er sich schon. Und du schickst ihn dann, nachdem er aus dem Zelt wiederkommt, zurück aufs Feld und hast einen Designed Run, um ihn wieder zu verletzen. Also verstehe ich 0,0. Flacco war ein guter Ersatz, aber ich glaube, dass bei Richardson zum Glück wieder nichts Schlimmeres ist. Ich hatte kurzzeitig am Sonntag so ein Déjà-vu zum letzten Jahr. Also ja, glaube ich, dann in Woche, ich wusste am Sonntag schon nicht auswendig, 5 oder sowas, 4, 6, 4, glaube ich, war's, irgendwann da ausgefallen ist. Da hatte ich schon so ein bisschen wieder 2023 Vibes. Das wäre extrem bitter, auch wenn er noch nicht gut gespielt hat oder noch nicht so gut gespielt hat, wie erwartet. Aber mit Flacco hätte man ja einen guten Ersatz.
Definitiv. Will Levis, gleiches Thema. Das wird wohl nicht so schlimm sein wie, befürchtet wäre das falsche Wort, aber wie vielleicht erwartet. Aber auch da ist eine Verletzung beim Starting Quarterback der Tennessee Titans im Spiel gegen Miami aufgekommen. Mason Rudolph war dann ja auch noch mit drin. Der, mein Gott, ist halt Mason Rudolph. Aber Will Levis, müssen wir mal schauen, wie es da dann weitergeht. Es kann gut sein, dass der im nächsten Spiel aber wieder relativ normal auf dem Platz steht.
Genau, Titans haben Bye Week. Das ist schon mal gut für die Erholung, Correct. Für die Schulter. Und Brian Callen hat schon gesagt, er bleibt unser Starter, auch wenn er sich, glaube ich, nicht mehr allzu viele Fehler erlauben darf. Dumme Fehler. Fehler kommt darf dazu, man machen, dumme Fehler. Aber ich glaube, Will Levis wird dann wieder fit sein nächste Woche und auch der Starter bleiben.
Genau, und dann noch eine News aufgrund von journalistischer Pflicht. Das habe ich einfach nochmal bei uns auch in die Liste eingetragen, die wir da immer füllen, wenn wir uns darauf vorbereiten, was wir im Podcast alles machen wollen. Christian McCaffrey kam jetzt wohl raus, dass er eine Achillessehnen-Tendinitis, also eine Sehnenentzündung in der Achillessehne, in beiden Beinen tatsächlich hat, wobei eine Seite schon ganz gut geheilt ist. Auf der anderen Seite sieht es schlimmer aus. Das ist die Sehne, Achillessehne kennt ihr alle, aber das ist der Ansatz dann zum Wadenmuskel. Das heißt, bei Belastung eigentlich sofort Schmerzen und gar nicht cool. Und wenn man das dann nicht irgendwann behandelt und auch mal im Ganzen Ruhe gibt, das habe ich ein bisschen recherchiert, dann kann das immer schlimmer werden und sich ewig ziehen, wie zum Beispiel für den einen oder anderen, der mit Fußball zu tun hat, Willy Sagnol damals oder aktuell Juan Cuadrado, letztes Jahr noch bei Inter. Das nur mal als Randnotiz und Quintessenz des Ganzen ist mein Gefühl, Christian McCaffrey in dieser Saison, wenn das so ist, dann wird es vielleicht in der ganzen Saison, eventuell in den Playoffs, aber erstmal auf lange Sicht nichts mehr.
Ja, blöd, wenn man in der ersten Runde an Position 1 gepickt hat in Fantasy. Liebe Grüße, Majorika, der es, glaube ich, gleich zweimal gemacht hat. Ja, bitte.
Ja.
Mehr bleibt dazu nicht zu sagen.
Genau. Dann machen wir jetzt weiter mit unserem Podcast. Majorika, schöne Grüße. Ich habe gegen dich gewonnen in der Endzone Fantasy Liga. Das wollte ich nur nochmal mitgeben. Und dann starten wir rein in unsere Podcast-Folge und beginnen ausnahmsweise mal mit etwas Positivem.
Endzone, der DAZN NFL Talk.
Ja, vielleicht auch da nochmal fürs Protokoll. Also es gibt jetzt die ersten Bye-Weeks. Die Lions, die Titans, wie gehört, die Eagles und die Chargers haben Pause. Trotzdem gibt es noch genug Teams, die spielen werden, über die man sprechen kann. Und an dem Team kommen im Moment gar nicht mehr vorbei. Die Washington Commanders, die positive Überraschung in dieser Saison. 42-14 Sieg bei den Arizona Cardinals. Dritter Sieg in Folge. Das gab es zuletzt im November 2022. 4 Siege waren nochmal ein Jahr länger her, im November bzw. Dezember 2021, aber diese Commanders machen Bock, zumindest die Offensive.
Absolut richtig, und das ist genau der Switch, der passiert ist in den letzten 3 Jahren. Wir erinnern uns alle, das war bei mir persönlich auch so, diese Commanders-Defense, boah, mit Chase Young etc.
pp., diese Line,
wie geil es ist. Ja, diese Line vorne, aber auch die Linebacker, dann die Secondary sah ganz gut aus. Die haben die Spiele gewonnen oder zumindest eng behalten, weil viel gewonnen haben sie ja letztendlich nicht. Und jetzt ist das Ganze andersrum. Jaden Daniels, der Rookie-Quarterback, der muss gefeiert werden, deswegen starten wir damit heute rein. Gegen Cincinnati 38 Punkte, gegen Arizona 42 Punkte. Und ja, die Bengals haben keine gute Saison, aber trotzdem mit der Offensive einen ganz guten Job gemacht. Und Arizona kam ja auch richtig gut in die Saison rein. Also die musste beide erstmal so schlagen. Man hat das Gefühl, in jedem Drive ist bei Washington mit Jaden Daniels an der Center alles möglich als dieser Dual-Threat-Rookie. Quarterback in Washington.
Was ich halt da so positiv überraschend finde, um bei dem Wording zu bleiben, er macht halt echt verdammt wenig Fehler. Bislang eine Interception, 82% seiner Pässe bringt er an, da ist er im Moment die Nummer 1 in der NFL, wie wir es genau erwartet haben. Das Passspiel ist also nicht überragend flashy oder sowas, braucht es aber gar nicht. Das Laufspiel kam jetzt besser rein, das haben wir schon erwartet, dass das so, wie sie es zusammengestellt haben, gut funktioniert, aber es war Eckler nicht mit dabei. Egal. Funktioniert dann auch. Jeremy McNichols, der reinspringt, 2 Touchdowns hat. Ich finde, und das war ja erst so eine Kritik, ich weiß nicht, ob du daran erinnern kannst, vor dem Bengals-Spiel, Cam Taylor-Britt, der gemeint hat, das ist eine College-Offense, und das war ja eher negativ gemeint, auch wenn er dann zurückgerudert hat. Ich glaube, das ist eher ein positives Zeichen für die Commanders. Das ist jetzt nicht die verrückteste Offensive, das ist jetzt nicht à la Miami Dolphins, wenn Tua fit ist oder was auch immer, aber das funktioniert und ist sehr, sehr passig für deinen Rookie-Quarterback. Und bei aller Kritik für Cliff Kingsbury, als er bei den Cardinals war, weil er hatte das ähnlich mit Kyler Murray, was der Quarterback-Typ ist, ich finde, das passt im Moment richtig gut. Sie sind super auf Defensiven eingestellt. Jetzt gegen Arizona gab es mehr Play-Action. Das ist echt richtig gut. Und einfach muss nicht immer schlecht sein. Einfach kann auch richtig gut sein. Und die Commanders zeigen gerade, dass sie richtig gut sind und es macht wirklich, wirklich Spaß, denen zuzuschauen.
Absolut. Und zum Thema College-Football-Offense, das ist ja genau das, was man über die Ravens immer ganz lange gesagt hat mit Lamar Jackson. Ne? Und man spricht ja auch davon, das haben ja auch Spieler aus der NFL gesagt, ich weiß nicht mehr, wessen O-Ton das war. Auf jeden Fall irgendeiner aus der Secondary von einem bereits gespielten Gegner der Washington Commanders, dass Jaden Daniels eben ein Lamar Jackson 2.0 ist. Und Lamar Jackson ist immerhin zweifacher MVP dieser Liga. Auch ein Kyler Murray, natürlich mit Verletzungen. Das hat auch ganz gut ausgesehen, auch wenn sie die Cardinals nicht viel gewonnen haben. Muss man ehrlicherweise auch sagen, lag dann aber ein bisschen auch woanders. Ich finde, ich kann die Kritik irgendwo verstehen. Und ich finde auch immer wieder interessant, wenn Leute diskutieren, da sind wir wieder beim Diskussionsthema, es ist eigentlich eine Passing-Offense, aber der Quarterback läuft, nervig. Finde ich eben gar nicht. Und ich finde, dass sie
wenn's passt.
Im Play-Calling die perfekten Entscheidungen treffen. Cliff Kingsbury hat ja auch den Gameball bekommen. Am vergangenen Wochenende, weil das Playcalling einfach überragend ist und er sich auch angepasst hat. Also das war nicht mehr dieses, wie bei den Cardinals, wir müssen auch unbedingt immer vertical gehen, sondern wir können eben auch unseren Quarterback wie bei Murray so nutzen, dass es geht. Und ich habe das Gefühl, was nicht immer so sein wird oder so ist, so ist es richtig, ein bisschen Deutschproblem heute, dass Jaden Daniels auch seine eigenen Entscheidungen treffen kann. Und die trifft er, verdammt nochmal, echt richtig gut. Wann scramble ich, wann laufe ich, wann passe ich dieses Play nochmal an. Also die Washington Commanders Offensive, da dürfen wir uns echt auf was freuen, die jetzt dann am Wochenende gegen die Cleveland Browns spielen.
Das wird halt das Spannende sein, wie entwickelt sich das? Weil du kannst ja jetzt nichts kritisieren, dass diese Offensive, in Anführungszeichen, wie gesagt, das soll gar nicht böse sein, einfacher ist, so eine College-Offense ist, wie sich das dann entwickelt, wenn sich Teams auch darauf einstellen, auch wenn es eine ganz andere Offense ist, haben wir sie auch gesehen, bei den Dolphins im Dezember, vor allem dann im Januar, war es halt nicht mehr so easy, weil die Teams besser geworden sind, weil es dann Richtung Playoffs ging, weil man sich darauf eingestellt hat. Und man muss auch dazu sagen, du hattest jetzt die Giants natürlich Defense nicht so gut, die Cardinals Defense ist nicht gut, die Bengals Defense ist nicht gut und trotzdem musst du es erstmal machen. Das ist auch Richtig. Das kann man einem ja nicht vorwerfen, dass du deinen Schedule so bekommst und dann deine Spiele gewinnst. Das ist dann einfach Fakt. Ich bin sehr gespannt, wie sich es auf lange Sicht entwickelt. Aber im Moment sehe ich da wenig Anzeichen, dass es schlechter wird. Daniels schaut auch einfach cool aus, auch in schwierigen Situationen. Der war jetzt gegen die Cardinals bei Third Downs oder Fourth Downs bei 10 von 13, macht 77% Erfolgsquote. Der hat die Interception geworfen. Danach hat sie überhaupt nicht tangiert. Von den nächsten 20 Pässen hat er 17 angebracht, also nur 3 Incompletions, als ob es ihn überhaupt nicht tangiert, so ein bisschen diese Coolness von CJ Stroud letztes Jahr. Und das musst du als Rookie eben erstmal zeigen, dass sie aufs Laufspiel bauen, haben wir vor der Saison auch gesagt, war jetzt auch kein Geheimnis. Ja, im Moment funktioniert's gut und ich bin gespannt gegen die Browns auf dem Papier eine bessere Defensive. Dann geht's gegen Baltimore, nochmal wahrscheinlich im Moment eine bessere Defensive. Also das sind so Prüfsteine. Du hast dann die Panthers, wird einfacher, dann auch die Bears mit der guten Defensive. So nach Woche 8 schauen wir mal, wie sie dann stehen, wenn sie da 2-2 rausgehen, wie auch immer, dann ist es sensationell, wenn sie noch mehr gewinnen, ist es fantastisch, dann haben wir einen Playoff-Kandidaten, weil ja diese NFC East nicht unmöglich ist zu gewinnen. Die Eagles und die Cowboys sind jetzt nicht unschlagbar, ich nehme die Giants raus, sorry liebe Giants-Fans, aber also die Commanders, wenn sie es irgendwie konservieren können, wenn sie sich auch selber natürlich weiterentwickeln, haben wir da vielleicht eine Überraschung in der NFC East.
Ja, total, denn die anderen schwächeln so ein bisschen und ich bin wirklich gespannt, weil das ist jetzt der erste Gradmesser eigentlich in diesem Spiel, was jetzt bevorsteht gegen die Cleveland Browns, wo man auch ehrlicherweise sagen muss, die haben keine gute Saison oder keinen guten Saisonstart hingelegt, keine Frage, aber wenn die in Normalform antreten, diese Defense, dann ist das für Washington wirklich ein Thema. Die Browns waren, schwach ist immer so ein Wort, was wir oft benutzen, aber auf jeden Fall anfällig in der Secondary, was man so in der letzten Saison nicht gewohnt war. Also das heißt, da bin ich sehr gespannt, ob es dann wirklich passlastiger wieder wird bei den Commanders. Und immer mal wieder hatten die Browns ihre Schwächen gegen den Lauf. Und das ist natürlich gegen Jaden Daniels auch Thema. Bei den Browns gerne in den Divisionsduellen gegen Baltimore mal reingucken, gegen Lamar Jackson. Auch das ganz schwer, den zu containen. Also wenn er wirklich Lamar Jackson 2.0 ist, dann sind für mich überraschenderweise die Washington Commanders trotz dem ganzen Talent, wir reden da jede Woche drüber gefühlt, und der Stärke, die die Cleveland Browns mitbringen, vor allen Dingen in der Defense, tatsächlich für mich der Favorit in diesem Spiel, weil sie, glaube ich, mit einem guten Playcalling die Matchups für sich nutzen können, trotz des Potenzials oder trotz der Stärke der Cleveland Browns Defense.
Absolut, weil diese Browns Offense ja auch jetzt nicht furchteinflößend ist. Die Defense der Commanders ist auch nicht. Da sind die Stats, muss man ehrlicherweise sagen, nicht wirklich gut, aber die Gegner nutzen es bisher nicht aus. Die haben, lass mich kurz nachschauen.
Die nutzen schon aus, aber die Washington Commanders Offense antwortet ist auch besser. Halt immer
wieder. Die haben 37 Punkte gegen Tampa kassiert und 33 Punkte. Solche Spiele sind mal dabei gegen Mayfield, der irgendwie MVP werden will, gegen die Bengals, die eine gute Offense haben, aber die Giants und die Cardinals haben 18 respektive 14 Punkte hinbekommen. Also von daher, mal schauen, was wir da bekommen. Aber die Browns sind jetzt nicht furchtanflößend, dass jetzt die Commanders da überrollt werden von Watson und Co. Das sehe ich jetzt auch nicht zwangsläufig so.
So sieht's aus. Machen wir weiter mit einer Partie, beziehungsweise einem Team, auf das wir genauer schauen wollen, aber in einer Partie, wo es nur ein Pünktchen mehr gab als bei den Arizona Cardinals, nämlich insgesamt ein 10-9. Die Denver Broncos gewinnen im MetLife Stadium, im verregneten MetLife Stadium in East Rutherford. Und was machen wir mit den New York Jets? In der ersten Hälfte war das von beiden Teams sehr, sehr wenig. Man muss aber sagen, die Jets hatten durchaus Möglichkeiten, vielleicht da Profit rauszuschlagen, wie schwach eigentlich die Broncos Offensive war. Das muss man ehrlicherweise sagen. Und das taten sie aber nicht. Also die New York Jets haben die jetzt, du hast es letzte Woche ja so schön gemacht mit den Kollegen hier, mit dem Panikometer, haben die eine Mini-Krise in New Jersey?
Es gibt so Teams in der NFL, wo du historisch irgendwie weiß, die Offense ist nicht gut. Da zählen für mich die Jets dazu, da zählen für mich die Broncos dazu, wenn der Quarterback nicht Manning heißt mit Nachnamen. Und selbst da sind sie damals Super Bowl Champion dank der Defense geworden. Es gibt so, Steelers kommen über die Defensive, auch wenn es bei denen offensiv besser ausschaut. Ich hätte es bei den Jets besser erwartet, dass das jetzt nicht die Top 5 Offense sein wird. Ich glaube, da sind wir uns im Klaren, weil Rodgers auch schon 40 Jahre alt ist, dass sie sich aber so schwer tun. Ui, das hätte ich nicht gedacht. Gab ja schon die Giants im Thursday Night Football Game daheim, sind die ohne Touchdown geblieben, haben das Spiel verloren und jetzt sind die Jets daheim im MetLife Stadium ohne Touchdown geblieben. Ist zum ersten Mal in der Historie passiert, dass beide an einem Spieltag daheim gespielt haben und ohne Touchdown jeweils geblieben sind. Mhm. Auch traurig für die Sportstadt New York.
Ja, das stimmt wohl.
Ja, so ein Spiel darfst du nicht verlieren. Bo Nix, der war bei der Halbzeitpause bei -7 Passing Yards, kommt am Ende auf 60 Passing Yards und gewinnt dieses Spiel. Und für mich bezeichnen, und ich glaube, es war im ersten Viertel, da sind die Jets an der 1-Yard-Linie der Broncos. Also muss eigentlich nur noch reinlaufen in die Endzone, sagt sie so leicht. Und sie probieren es, ich habe es nochmal aufgeschrieben, First Down, Breece Hall ist nicht erfolgreich. Second Down, Breece Hall ist nicht erfolgreich. Third Down, das ist dann nach der Viertelpause, ja logisch, dann war es zweites Viertel, ist ein Incomplete Pass von Rodgers. Fourth Down ist ein False Start vom O-Liner, von Simpson. Gut, da wollten sie ein bisschen locken. Und am Ende gibt es das Field Goal von Sirlein aus 23 Yards. Und keinmal war Braylon Allen dein Running Back, dein Heavy Running Back auf dem Feld. Ich verstehe das, dieses Play Calling auch nicht. Ich verstehe es nicht. Dann sagt Salah danach, ja, Breece Hall ist unser Workhorse. Alles gut und schön, aber im dritten Versuch, im zweiten Versuch, dann bring halt deinen Power Rusher und lass ihn einfach durch alle durchlaufen. Und das ist so typisch Jets und das verstehe ich nicht. Das ist völlig egal, wer dein Quarterback ist. Ich verstehe es nicht. Das ist einfach schlecht.
Ja, definitiv. Da kann ich dir eigentlich zu 100% nur zustimmen. Vielleicht ist Breece Hall ja, weil er jetzt der neu ist und der Nummer 1 Guy ist, vielleicht haben sie ein bisschen Angst, dass der noch kommt und sagt, ich würde gern getradet werden, wenn ich diese Snaps nicht bekomme. Spaß beiseite, bin ich total bei dir. Habe ich auch so gesehen und muss auch sagen, und das ist dann aber nicht nur in dieser Goal-Line-Geschichte zu messen, sondern Bo Nix hat es nach dem Spiel gesagt, auf das Wetter und das Laufspiel bezogen, das haben wir überhaupt nicht hinbekommen, aber die Broncos haben es in der zweiten Hälfte dann dementsprechend hinbekommen und insgesamt aber eben von den Jets in der Hinsicht viel, viel, viel zu wenig. Also da waren dann beide, glaube ich, oder Breece Hall war ja am Ende des Tages, glaube ich, gar kein Faktor und Allen war bei 30 Yards. Wenn du so ein Wetter hast, und natürlich hast du Aaron Rodgers, ja, aber der hatte, ich weiß gar nicht, welche Completion Rate der hatte, aber ich habe es nochmal aufge 24 von 42 für 225 Yards. Das ist in dem Spiel ja dann auch bei dem Wetter gar nicht so verkehrt.
Nee, also das Wetter, aber, wenn du wirklich das Wetter mit der Ausrede Wetter kommst, dann Ich meine jetzt bei Bo Nix zum Beispiel. Das ist lächerlich. Es wird in der NFL auch mal regnen. Du kommst aus Denver, es regnet auch in New York. Das habe ich danach schon nicht verstanden, weil bei Rodgers sah es ja völlig normal aus. Ist der viel erfahrener? Ja. Aber also aufs Wetter zu kommen, dass ihr scheiß Offenses habt, nee, das ist mir zu billig.
Aber vor allen Dingen, total, aber deswegen ist es vielleicht mit einem Grund, oder war ich sehr überrascht, warum das Laufspiel der Jets überhaupt nicht hingang gekommen ist. Ja, die Broncos sind in der Defense nicht so verkehrt, keine Frage. Und auch Stichwort Garrett Wilson gegen Pat Surtain, der Receiver, der da gerne mal rausgenommen wird. Garrett Wilson nur 41 Yards, der hat es ein bisschen anders aufgeteilt. An und für sich immer den Ball auch mal ganz gut bewegt, aber was mich halt immer stört, ist dann, wenn da nicht so viel funktioniert. Wir reden oft davon, wie gut junge Quarterbacks von Aaron Rodgers lernen können, wenn die tiefen Pässe nicht möglich sind, die zweiten, dritten Reads zu nehmen mit Checkdown-Pässen. Checkdown, Checkdown. Ich habe aber das Gefühl gehabt, in diesem Spiel waren die Jets nur darauf ausgelegt, diese Checkdown-Pässe und Medium bis Short Yardage hinzubekommen, das Laufspiel gar nicht mit zu integrieren. Ja, dann kannst du so ein Spiel auch nicht gewinnen.
Nee, ich finde es auch, also diese Offense.
Bin ich total bei dir, dass die Offense fast schon standesgemäß schwach ist, ja.
Kann ich mal aus dem Nähkästchen plaudern, im frühen Slot. Ich habe ein Spiel in der Endzone mitkommentiert. Da war dann nicht so viel immer los. Und wenn dann Werbepausen noch sind, bin ich der, der den Bildschirm hat mit allen Spielen drauf. Und ich habe auf dieses Spiel geschaut, weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Was passiert da? Das kann doch nicht wahr sein. Das müssen doch die Jets jetzt machen. Und dann war auch was, was mich auch da wieder gestört hat bei den Jets. Dann kommt dazu, dass sie Drops haben. Insgesamt haben sie jetzt die 5 meisten. Und ich habe es dann extra nochmal nachgeschaut während einer Werbepause bei mir. Also am Ende hin dann, die haben jetzt 6 Passing-Touchdowns. 3 davon gehen auf Allen Lazard. Die Connection aus Green Bay, das sollte aber nicht deine Nummer 1 Connection sein. Wunderbar, wenn er 3 Touchdowns hat. Alles gut. Aber Garrett Wilson, den solltest du eigentlich featuren. Ein Williams, den man noch geholt hat. Und Allen Lazard ist eigentlich der, der am meisten profitiert so ein bisschen, auch wenn man sich Rodgers anschaut, auch in der Interaktion mit Salah, die sind ja auch wieder so ein bisschen nicht aneinander geraten, aber auch nicht so happy und auf der PK, ja, wo er auch sagt, angesprochen mit der Salah-Kritik auf die Cadence, also was vorm Snap passiert, dass er dann eben dass man da vielleicht was machen muss und das ist halt einfach das Spiel auch von Rodgers, also alles so, was nicht zusammenpasst und mich erinnert's mittlerweile so ein bisschen dran an diese letzte Saison von Rodgers bei den Packers, wo er mit den Jungen überhaupt nicht auf einer Wellenlänge war. Das hat überhaupt nicht funktioniert und als er weg war, hat Jordan Love mit diesen jungen Burschen dann so stark gespielt, was mit Rodgers irgendwie nicht funktionierte, weil er jedes Mal die Hand an den Kopf, wenn Pass nicht ankam und dann da wieder gemosert, runtergeschlürft vom Feld und diese Züge erkenne ich auch bei den Chats mit Wilson, mit Hall und Co. Und das ist nicht gut, meines Erachtens. Das ist kein gutes Zeichen. Plus, dass mit dem Head Coach, glaube ich, die Connection auch nicht top ist.
Ja, das war bei den Packers zum Ende hin ja auch schon so, ne? Also mit Matt LaFleur, da war ja viel.
Stimmt, war auch noch, ja.
Im Argen gelegen tatsächlich. Ja, also das ist unser negatives Thema in dieser Woche mit den New York Jets. Da kann man nur schauen, was da auf sie zukommt oder wie sie es damit jetzt, ja, ob sie das Ruder rumreißen. Problem ist, jetzt kommt ein noch ungeschlagenes Team. Ja. Beziehungsweise es kommt nicht, beide kommen irgendwo hin, nämlich das London Game, das erste in dieser Saison. Die Minnesota Vikings im Tottenham Stadium gegen die New York Jets und Favoritenlage, glaube ich, klar geklärt. Aber dieser X-Faktor London Game ist ja, oder International Game generell, ist schon immer so ein Thema. Aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir, und das habe ich ja ganz oft schon in dieser Saison gesagt, die Vikings Defense anschaue, wie gut ich die einfach finde. Und ja, vielleicht bin ich manchmal ein bisschen anfällig für Bandwagon-Aussagen. Alles gut, verstehe ich total. Aber trotzdem, diese Vikings-Defense, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, jede Woche eine neue Welt und eine gute Welt gegen die Jets, die dann wieder mit nur Checkdown und keinem Laufspiel daherkommen. Also das kann ja eigentlich gar nichts werden aus New York.
Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt, weil diese Broncos-Defense ist besser als gedacht. Diese D-Line hätte ich nie so gut erwartet, sage ich ganz ehrlich, da war ich, zumindest jetzt nach 4 Spielen, völlig daneben gelegen. Aber jetzt kommen die Vikings und die sind for real, wie sie defensiv spielen. Ob das dann immer über 17 Regular-Season-Spiele immer so klappt, aber also in dem Matchup sehe ich nicht, warum es nicht klappen sollte. Die O-Line der Jets ist nicht gut. Mhm. Rodgers wird geblitzt werden. Der wurde jetzt von den Broncos schon geblitzt. Da gibt es ein bisschen unterschiedliche Aussagen nach Quelle, was die prozentuale Blitzrate anbelangt. PFF spricht von 49%, dass Rodgers geblitzt wurde. Ich glaube, NFL Next-Gen-Stats war so 43%, auf jeden Fall wurde er oft geblitzt. Er wurde 5-mal gesackt, 4-mal davon, wenn er geblitzt wurde. Jetzt lass mich kurz überlegen, was machen die Vikings nochmal richtig gut? Was könnte da passieren? Also das könnte für Rodgers ein ganz unangenehmer Auftritt in London werden. Genau. Ja. Und ich war vor, ist es 2 Jahre her? Also dieses letzte Packers-Jahr, als er gegen die Giants in London gespielt hat, da hatte der so gar keinen Bock auf dieses Spiel.
Vor
so
2 Jahren.
Gar keinen Bock, das war geisteskrank, wie der keinen Bock auf dieses Spiel hatte. Und ich glaube, die Vikings werden es ihm auch wieder so hinrichten, dass er keinen Bock hat auf dieses Spiel.
Ja, ja. Also wie gesagt, alleine dieser Pass war schon diese blitzlastige Defensive der Vikings. Wird ordentlich Probleme machen, weswegen ich glaube, die Jets haben nur eine Chance, wenn sie auf der anderen Seite ihren Pass-Rush, der eigentlich ja gar nicht mal so verkehrt aufgestellt ist, mal in Gang bekommen und es schaffen, Sam Darnold unter Druck zu setzen. Mhm. Das Problem ist nur, Sam Darnold bisher unter Druck in dieser Saison sehr stark, Playcalling der Vikings sehr stark, Varianz sehr stark mit Aaron Jones auch im Lauf. Also ich glaube, die Jets haben wirklich nur eine Chance, wenn sie vernünftig Pressure hinbekommen mit der Front 7. Ansonsten müssen sie immer wieder einem Rückstand hinterherlaufen, ähnlich wie es bei den Vikings gegen die Packers letzte Woche gelaufen ist, wo die Packers ja dann aber nochmal rangekommen sind. Das sehe ich dann bei den Jets aber nicht, wenn die jetzt schon mit 2 oder 3 Scores hinten liegen sollen.
Ja, die Vikings haben jetzt auch keinen Pat Surtain, um Garrett Wilson komplett aus dem Spiel zu nehmen, wobei ich jetzt von Gilmore oder Shaquille Griffin auch nicht für ganz schlechte Cornerbacks halte. Da ist natürlich Pat Surtain nochmal auf einem anderen Level, aber auch da bin ich sehr, sehr gespannt, ob Garrett Wilson dann mal stattfindet. Habe ich noch kein Gefühl für, ob das funktioniert. Dafür wirkt mir das bei den Vikings alles zu gut. Diese zweite Halbzeit gegen die Packers war, glaube ich, nochmal ein Warnschuss. Die Vikings waren ja 28-7 in Führung. Am Ende gewinnt es 31-29. Und wenn, wie heißt der, Narrison nicht 2 Field Goals verkickt, gewinnt es die Packers vielleicht sogar rein, wenn wir es nur draufrechnen. Aber ja, ich sehe da einen ganz schwierigen Nachmittag auf Aaron Rodgers und die Jets in London gegen die Vikings zukommen. Ich weiß gar nicht, ist es im Tottenham Stadium oder Wembley?
Ich habe Tottenham gesagt, glaube ich, ne? Das war, glaube ich, mein
Ich habe gar nicht nachgeschaut.
Boah. Ich gucke jetzt nochmal schnell nach, während wir hier aufzeichnen. Das geht ja fix.
Also eins von beiden wird stattfinden.
Tottenham, ja.
Tottenham, genau. Ja, ist es, okay.
Habe ich Glück gehabt, da war ich richtig unterwegs. Ja, also Vikings gegen die Jets, Tottenham Stadium übrigens auch natürlich um 15.30 Uhr bereits am Sonntag bei uns auf The Zone zu sehen mit Kai Görke, der das Ganze kommentieren wird. Machen wir weiter mit unserer Vor- als auch Rückschau und da wollen wir mit einem Thema beginnen, die Miami Dolphins, über die wir letzte Woche ja gesprochen haben. Jetzt eine für Dolphins-Verhältnisse krachende Niederlage mit 12-31 gegen die Tennessee Titans. Und da ist eine Frage von mir an dich. Was machen wir nun mit der Leistung der Offense rund um Tyler Huntley? Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, ob vielleicht ein Tannehill kommen kann. Sie haben sich für Huntley entschieden, der jetzt dann auch gegen New England wohl wieder starten wird, was man liest aus Miami Dolphins Umkreisen, beziehungsweise von ihnen selbst auch schon so ein bisschen benannt. Denn Tyreek Hill, kann ich mich erinnern, und das ist bei mir am meisten hängen geblieben, sauer an der Sideline, Passing Game überhaupt nicht vorhanden. Tyler Huntley am Ende des Tages 14 von 22 für unter 100 Yards. Tyreek Hill ist genauso viel Yards, hat er per Rush geholt, als auch über die Receiving-Geschichten. Also, was machen wir damit? Wie kann es bei den Dolphins weitergehen, dass es vielleicht noch eine halbwegs erfolgreiche Saison wird oder bis Tour vielleicht irgendwann zurückkommt, einigermaßen noch eine aushaltbare Situation ist, um vielleicht noch in die Playoffs zu kommen?
Ich glaube, wenn Tour zurückkommt, ich meine, es ist dann Woche 8 frühestens, dann glaube ich, ist es schon zu spät. Weil genau das jetzt passiert ist, wo ich ein bisschen Angst vor hatte, dass, und da ist auch dann der Headcoach gefordert, dass du jetzt Tyler Huntley in dieses Korsett reinsteckst und er soll ein Tour sein. Und dieses offensive Scheme ist auf Tour zugeschnitten und das funktioniert auch richtig gut. Und jetzt braucht es eigentlich einen Plan B, was wir öfter schon kritisiert haben, am Headcoach, dass da einfach mehr kommen muss. Und du steckst Tyler Huntley einfach rein, 32% seiner Dropbacks waren Play-Action, oder der Spielzüge waren Play-Action, 21% Screens, aber das ist einfach nicht so passig für Tyler Huntley. Das ist ein anderer Quarterback-Typ als Tua und du steckst einfach Huntley rein und er soll Tua sein. Und das, glaube ich, funktioniert nicht. Und das ist genau das, was ich letzte Woche so ein bisschen kritisiert habe, beziehungsweise die Furcht, die ich hatte, dass ihn da reinstecken und das wird nicht funktionieren. Tyreek Hill, ich verstehe, dass der sauer ist, der hat 4 Catches für 23 Yards, ja, und noch ein bisschen ins Laufspiel involviert, aber nein, das ist es nicht. Und also bei den Dolphins sehe ich echt ein bisschen schwarz, sage ich dir ganz ehrlich. Die haben jetzt eine Punktedifferenz von minus 58. Das ist der schwächste Wert.
Krass, ne?
Der NFL. Letztes Jahr nach 4 Spielen waren sie bei plus 31. Da kamen sie gerade aus einer Klatsche gegen Buffalo raus, nachdem sie vorher die Broncos abgewatscht haben. Aber ich weiß nicht, wie du siehst. Ich habe da große Probleme und selbst so mit der Offense jetzt gegen die Patriots, selbst das wird nicht ganz so easy dann, wenn du ihn da einfach reinstülpst und sagst, mach mal Tour.
Ja, ich glaube, dass die Dolphins gut daran tun, erstmal ein bisschen abzutauchen und keine großen Anforderungen und Erwartungen nochmal zu schüren. Weil es fehlt, und da bin ich genau gleich bei dir, es fehlt eigentlich nur, dass Tyler Huntley anfängt, mit links zu werfen. Damit er wirklich, also damit er wirklich aussieht wie ein Tour.
Das ist der Unterschied noch, ja, das ist gut.
Damit er aussieht wie Tua Tagovailoa in diesem Offensive Scheme der Miami Dolphins. Das ist das einzige Ding noch. Ja. Aber was es, glaube ich, jetzt braucht, um die Saison retten zu können, aber da sind die Jungs, die natürlich da tagtäglich arbeiten und das Training leiten, natürlich besser beraten als wir zwei. Nochmal, wir haben jetzt nicht mit dem Löffel gegessen die Weisheit, aber das ist so mein Gefühl. Du musst jetzt noch mehr diese Pre-Snap-Motions und das Laufspiel noch mehr integrieren. Play-Action kann Tyler Huntley als Baltimore Ravens Quarterback durchaus auch immer mal wieder gezeigt und das Laufspiel, das irgendwie zu leiten, sowieso bei den Ravens. Ich glaube, nur dann haben sie eine Chance, wirklich die Spiele, ja, eng zu gestalten und zu gewinnen, weil die Defensive war auch immer eine ganz gute, aber auch die hat so ihre eigenen Probleme. Das ist ja nochmal die andere Seite des Balles, was auch nicht gut ist. Aber diese Offensive mit den hohen Erwartungen und jetzt einem Tyler Huntley, der einfach da noch nicht reinpasst, was aber auch natürlich daran liegen kann, dass er noch nicht lange da ist. Auch das muss man ihm zugutehalten. Aber ich sehe es grundsätzlich genauso wie du. Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz übel, was da kommen kann. Und jetzt spielt man gegen die New England Patriots, wo eigentlich alle erwarten, rein vom Naming her,
dass man
das gewinnen muss. Ja. Das wird dann wieder das nächste Problem werden. Und die Patriots Defense, die weiß das auch. Die Patriots Defense ist natürlich auch schwächer als noch in den letzten Jahren, aber trotzdem eine, die man dann erstmal in Bewegung bekommen muss. Und wenn man den Tyler Huntley limitieren kann, ich meine, der war ja auch vorher nur Backup, dann kann es bei den Dolphins wirklich schwierig werden, auch gegen die New England Patriots.
Also ich will jetzt von Mike McDaniel einfach mal einen Plan B sehen, weil es war ja mit Tua zu Saisonbeginn schon nicht wirklich geil. Also da hat ja ihr Plan A schon nicht wirklich funktioniert, was sie sonst ausgezeichnet hat. Und jetzt muss dann schon auch mal einfach was Passiges in Richtung deines Quarterbacks kommen. Und sehe ich im Moment nicht, dass er da anpassungsfähig ist. Und dann müssen wir auch über den Headcoach mal reden. So gerne ich ihn mag und so viel Box er eigentlich macht, wenn diese Offense funktioniert, ja zuzuschauen. Mhm. Aber sie funktioniert halt im Moment hinten und vorne nicht. Das ist mit die schwächste, langweiligste Offense der Liga.
Man muss dazu sagen,
O-Line ist auch ja noch ein großes Problem.
Richtig, das wollte ich gerade sagen. Die O-Line ist noch ein Thema, als auch aber aus dem Learning der vergangenen Saison, glaube ich, gerade die Top-Teams, das war ja vergangene Spielzeit immer mal wieder das Topic, dass man gegen die großen Teams nicht gewinnt mit dieser Offensive, dass die Defenses da immer was da haben. Ich glaube, dass die Dolphins trotz dieser ewig vielen Pre-Snap-Motions, das haben sie ja letztes Jahr als häufigstes gemacht von allen mit Abstand, so ein Stück weit entschlüsselt sind. Und wenn du dann deinen Nummer 1 Quarterback nicht drin hast, dann wird's für die Defenses noch einfacher, in Anführungsstrichen. Natürlich ist jede Woche immer anders in der NFL. Die Matchups sind anders, das ist keine Frage. Aber ich glaube, die New England Patriots mit einem halbwegs vernünftigen Pass-Rush und wenn sie dann einen 2 haben auf Tyler Huntley, ich sag jetzt mal in 2 von 10 Snaps, dann kommt da eh nichts zustande. Dann kommt ein Sack rum, musste wieder 2018 gehen. Ist auch 5-mal gesackt worden gegen die Titans, wenn ich mich richtig erinnere. Also das wird schon ein sehr, sehr schwieriges Matchup für die Miami Dolphins. Und ich kann allen Dolphins-Fans nur sagen, einfach abwarten, keine Erwartungen schüren und gucken, dass Tua vor allen Dingen wieder gesund wird und dann vielleicht für nächstes Jahr. Aber das ist irgendwie ein bisschen bitter. Letztes Jahr super viel Spaß gemacht. Richtig geile Offense irgendwie. Gegen die Top-Teams aber versagt. Und jetzt ist die Saison eigentlich jetzt schon nach Woche 4 gelaufen, wenn wir ehrlich sind, wenn die das mit der Offensive nicht in den Griff bekommen. Weil, und Frage an dich, wenn sie gegen die Patriots, ich sag jetzt mal, nicht mit mindestens 2 Scores gewinnen, was jeder irgendwie erwartet, dann wird's für die, dann wird's für die restliche Saison ohnehin schwer mit dem restlichen Programm, weil die Patriots sind für alle Teams in dieser Liga ein Pflichtsieg.
Also wenn sie gegen die Patriots nicht gewinnen, egal wie, dann...
Sie verlieren ja noch schlimmer.
Dann gibt's ein ganz, ganz großes Problem. Weil dann ist auch egal, dann brauchst du auf Quarterback nichts mehr machen, dann kannst du Tour auch auskurieren lassen, weil es ist eine Gehirnerschütterung. Du weißt einfach nicht, wann er wirklich dann bei 100% ist. Das kann sich auch schlagartig verändern. Ich verweise da gerne nochmal auf unseren Podcast von vor 2 Wochen.
3 Wochen.
3 Wochen. Schaut nochmal nach. Also als um die Tour Gehirnerschütterung ging, das ist eine tückische Verletzung, weil du es nicht einschätzen kannst. Nur weil es jetzt gut ausschaut, heißt es nicht, dass in 3 Wochen dann wieder genauso der Ist-Zustand ist wie aktuell. Und das ist tückisch und ja, du musst es irgendwie überbrücken und das sehe ich im Moment schwierig, weil sie, genau, Tyler Huntley zum Linkshänder machen wollen.
Ja, müssen. Das ist die einzige Chance. Tyler Huntley, lern um, mein Freund. Früher hat man das immer gemacht. Meine Schwester ist Linkshänderin, da wurde früher gesagt, du sollst jetzt bitte alles mit rechts machen, aber vielleicht, Tyler Huntley, machst du mal was mit links und dann machst du es vielleicht auch mit links. Kleiner Hinweis noch, vor 2 Wochen tatsächlich, Folge 38 mit Diplompsychiaterin Franka Weber hat sich Christoph länger unterhalten. Sehr, sehr interessantes Gespräch, empfehle ich auch gerne hier noch ein zweites Mal. Und dann machen wir weiter mit dem nächsten Team, auf das wir schauen wollen, die Kansas City Chiefs. Ja, sie stehen 4-0, Christoph. Ja. Haben gegen die Los Angeles Chargers ganz glorreich, völlig souverän mit 17-10 gewonnen, sind weiter ungeschlagen, aber auch hier, was machen wir eigentlich mit dieser Offense, die tatsächlich ja natürlich viele Ausfälle zu beklagen hat, jetzt auch mit Rashee Rice, Pacheco ja nach wie vor schon raus seit 2 Wochen, die allerdings trotzdem knapp die Spiele gewinnt. Travis Kelce Connection mit Mahomes ist wieder da und da habe ich eine Frage an dich und das ist jetzt endlich auch mal bei allen irgendwo ein Stück weit angekommen, weil sich Patrick Mahomes dazu geäußert hat. Patrick Mahomes hat nach dem Spiel gesagt, vielleicht müssen wir endlich auch mal unserer Defense viel mehr Credit geben, als wir es tun. Das macht man ja irgendwie immer nach dem Spiel als Quarterback, egal welche Position in der Offense. Ja, they did a great job, bla bla bla, das sagen sie immer. Aber diesmal hat das echt nochmal ganz klar herausgestellt. Deswegen die Frage, die wir letzte Saison schon hatten, wir reden über den Super Bowl Champion, ist die Defense die bessere Unit bei den Kansas City Chiefs und trägt die Defense diese ungeschlagenen Serie?
Naja, sie muss es halt wieder sein. Ich meine, letztes Jahr haben wir es relativ forsch und früh schon formuliert, dass die Chiefs Defense dieses Team tragen wird. Das war dann auch der Fall und sie werden es dieses Jahr auch machen.
Wir sind in Woche 5, also ist auch wieder früh.
Das Schlimme ist ja, wir reden über ein Team, das 4-0 steht. Die sind zum 6. Mal unter Andy Reid jetzt bei 4-0. 2 Teams mit den angesprochenen Vikings, die 4-0 stehen. Und trotzdem finden wir da Haare in der Suppe, nicht nur ein Haar. Also Mahomes schaut im Moment nicht gut aus. Der kommt nicht so wirklich auf Touren. Der hat jetzt in jedem Spiel mindestens eine Interception. Sie hat 6 Touchdown-Pässe bei 5 Interceptions. Also diese Ratio ist für den Mahomes ja völlig unnormal. In den letzten 9 Regular-Season-Spielen hatte er 8 mit einer Interception. Also ein Spiel war ohne Interception. Ein Patrick Mahomes. Und nur weil er jetzt gerade ein bisschen schwächelt, ist er immer noch der beste Spieler der Welt, der beste Quarterback der Welt. Ja. Aber die Waffen werden jetzt halt weniger. Du hast schon Rashee Rice angesprochen, über den reden wir gleich. Travis Kelce, ich bin immer noch nicht überzeugt, sage ich dir ganz ehrlich, auch wenn es jetzt statistisch sein bestes Spiel war, hatte 7 Catches für 89 Yards, aber auch da nochmal in der Endzone, das war dann ein spätes Spiel, da habe ich ein bisschen ruhiger, da konnte ich mir das in Ruhe mit anschauen, dieses Spiel. Und ich muss echt sagen und war echt ein bisschen entgeistert, der schaut alt aus, der schaut langsam aus. Der musste ja da jetzt eingesetzt werden, aber das schaut aus, als ob der vom Super Bowl zu jetzt, weiß ich nicht, 6 Jahre gealtert ist. Travis Kelce. Ich habe da echt Bedenken. Ich meine, wenn Playoffs sind, kommt er wieder auf Hochtouren, aber das schaut echt alt aus bei Travis Kelce.
Christoph, ich kann dir nur sagen, mach mal so eine Tour mit. Ja. Mit so einem Popstar. Da schläfst du nicht.
Scheinbar also, hat es Auswirkungen, negative Art.
Das wundert mich überhaupt nicht, dass der gealtert ist. Ja, Spaß beiseite. Ich fand das auch sehr interessant. Ich habe es dann zu Hause gesehen, dass diese Offense gefühlt eindimensional daherkam. Und da haben wir, erinnere dich, in Woche 1 oder 2, schon sehr früh in der Saison natürlich schon drüber gesprochen, dass eigentlich nur was gegangen ist, wenn Rashee Rice aus dem Slot startet und mit einer Slant-Route daherkommt. Das waren bisher die Big Plays.
Oder halt Pacheco übers Feld stampft, aber der ist auch nicht mehr da.
Genau, der ist jetzt auch nicht mehr da. Und das ist das Problem. Wir haben mit Mecole Hardman in unseren Previews gesprochen, der gesagt hat, natürlich wollen wir auch wieder vertikaler werden. Wir wollen Tempo bringen. Wir haben den Worthy, den schnellsten Mann der Welt, gefühlt. Ja, wir haben Mecole Hardman, natürlich nur Backup, aber auch schnell. Rashee Rice ist nicht langsam. Die haben da richtig schnelle Leute in ihrem Roster auf den Wide-Receiver-Positionen, aber sie haben es in dieser Saison bisher noch nicht gezeigt. Und ich finde es aber bemerkenswert, dass sie 4 Siege einfach haben, weil sie sich auch nicht beirren lassen.
Deswegen gerade bei den Chiefs. Genau, deswegen fällt es mir schwer, Kritik zu äußern, weil du 4-0 stehst. Wir haben da, nochmal, da sind Haare in der Suppe drin, das ist nicht gut. Aber du stehst 4-0. Also danach fragt ja keiner mehr, dass auch 2023 es war nicht die spektakulärste Chiefs-Saison. Sie haben aber den Titel verteidigt, haben den Super Bowl wieder gewinnen können. Deswegen, da redet auch keiner mehr davon. Nur jetzt mit der Rice-Verletzung müssen wir jetzt auch nochmal festhalten. Es ist Mittwochnachmittag, als wir aufzeichnen. Da ist, also ich habe es jetzt mal gelesen, vielleicht ist doch kein Kreuzbandriss, könnte trotzdem einer sein, ist noch nicht ganz klar. Vielleicht ist dann kein Kreuzbandriss, dass es eine Kreuzbandverletzung ist, dass es vielleicht dann keine so lange Ausfallzeit ist. Trotzdem, da ist ja ein Fragezeichen, was Unwissendes in der Luft bei den Chiefs. Und er wird auf jeden Fall mal ein paar Wochen ausfallen. Ich glaube, darauf können wir uns jetzt schon mal einigen, auch wenn Mittwochnachmittag ist.
Also ich sag mal so, wenn sehr viel gemutmaßt wird und sehr viel hinter den Berg gehalten wird von Informationen und dann andere Informationen von dem und dem kommen, er hat sich ja wohl auch schon eine zweite und auch eine dritte Meinung eingeholt, was man so hört. Aber wenn all diese Themen sind, über die wir sprechen, dann ist irgendwas im Busch. Also dann gehe ich stark davon aus, dass das wahrscheinlich ein Saisonaus oder sowas werden wird, weil ich hole mir doch keine dritte Meinung, ich hole mir eine zweite Meinung ein, wenn es eine richtig schlechte Nachricht ist. Oder wenn es nicht besser wird. So.
Also, ja, genau, es klingt so, sagt nur jetzt, dass ich nicht krank bin.
Korrekt, ja. Und das ist deswegen, schwierig. Und nochmal, ich fühle mich total erinnert an die vergangene Saison. Da habe ich auch, glaube ich, 100-mal gesagt in unserem Podcast, als auch in Übertragungen, versteht mich alle bitte nicht falsch, liebe Chiefs-Fans. Sie sind ja auch Super Bowl-Champion geworden, auch verdient, ist alles okay. Auch wenn natürlich die Hater kommen mit den Referees-Entscheidungen, die manchmal recht haben, manchmal nicht. Aber das ist halt einfach, ich muss sagen, es ist mir zu wenig von dieser Offensive. Vielleicht erwarten wir auch zu viel. Vielleicht ist es ähnlich wie bei den Cleveland Browns und der Defense, wo wir alle sagen, boah, das ist die krasse Defense. Vielleicht ist es ähnlich wie bei den Cowboys. Boah, eine geile Defense und auch die Offense-Playmaker drin. Vielleicht schüren wir immer zu hohe Erwartungen. Am Ende des Tages ist es ein Ergebnissport. Sie haben 4 Siege, keine Niederlage und die Defense ist bockstark. Und dann wird sie die Defense, ich meine, Wins Championships, 5 Euro ins Phrasenschwein, vielleicht wieder sehr, sehr weit bringen. Und ob dann Travis Kelce auch nochmal 6 Jahre altert bis zu den Playoffs und wenn er 2 Touchdowns fängt in den Playoffs oder im Super Bowl Spiel selbst, ja, dann haben die Chiefs halt einfach wieder ihren Super Bowl Sieg. Also ich bin da sehr beeindruckt und das trifft es vielleicht besser, ob dieser ganzen Kritik, absolut, die da immer kommt, wie sie damit umgehen und wie sie ihre Spiele trotzdem gewinnen. Denn, und letzter Punkt dazu, Christoph, dann darfst du auch wieder, ich rede mich gerade in Rage, ich wollte es nachgucken, hab's aber vergessen und sag's jetzt aber trotzdem aus einem gefährlichen Halbwissen heraus. In der Meistersaison von Inter Mailand vor ein paar Jahren in der Serie A haben die, glaube ich, von ihren, lass mich lügen, 20 Siegen, 12, also es war eine hohe Zahl, mit nur einem Torunterschied gewonnen. Da haben auch alle geredet, wieder gegen Udinese nur 1-0, ach, nur 2-1 gegen Sassuolo, was ist denn los? Aber am Ende gewinnst du halt einfach so den Titel. Ne? Und das beeindruckt mich bei den Kansas City Chiefs schon, muss ich sagen.
Aber die sind ja letztes Jahr Meister geworden, du mit deinen Fußballvergleichen.
Ja, ich wollte es nachgucken, ich habe es vergessen.
Davor gab es immer neuen Meister, deswegen ist Italien ja so spannend. Ist egal, ich weiß, was du meinst. Und sie stehen ja. 4-0, das ist de facto nicht wegzudiskutieren. Nur um vielleicht das von dir aufzugreifen, letztes Jahr war die Offense auch nicht so gut, wie wir es erwartet hätten, aber da waren Rice und ein Pacheco mit dabei. Hm. Und ja. Die hast du jetzt einfach nicht. Und deswegen, ja. Weil ich es vorhin schon mal so ein kleines bisschen angeteasert habe, ich meine, die Gerüchte gibt's ja jetzt auch logischerweise, machen sie jetzt nochmal was auf der Receiver-Position und sie haben 5 Millionen Cap-Space, fangen wir vielleicht mal so mit an. Amari Cooper, das ist der, der mir vorhin, als wir beim News-Part waren und gesagt habe, ein bisschen später, der wird jetzt so ein bisschen öfter gefeatured, ist ein ganz anderer Typ als Rashee Rice. Rashee Rice, wahnsinnig viele Yards after Catch, da war letztes Jahr auf Position 3 hinter, war es CeeDee Lamb und Amon-Ra St. Brown? Auf jeden Fall Amon-Ra St. Brown war vorne dabei, jetzt will ich niemandem Unrecht tun, der da sonst davor gewesen wäre. Auf jeden Fall Amon-Ra war davor. Und jetzt war, glaube ich, auch auf Platz 3 in der noch jungen Saison. Amari Cooper war letztes Jahr auf Platz 75 Yards after Catch. Also ein ganz anderer Spieler. Aber nochmal, dein Quarterback heißt Patrick Mahomes. Völlig egal, was der für eine Qualität bringt. Also wenn Mahomes den nicht anspielen kann, dann kann es keiner auf der Welt. Und der hat ein also ein Base Salary dieses Jahr von 0,9 Millionen. Also wir sind mit 1,2 in die Saison gegangen. Jetzt sind es noch 0,9 Millionen. Also du musst dafür was hergeben, logischerweise. Cooper und die Browns auch keine Liebesbeziehung. Vielleicht könnte man da sich einen Receiver holen, der da auf eine andere Art und Weise dir aber vielleicht offensiv weiterhelfen kann. Ich halte Rice deutlich besser als Cooper. Cooper ist eher für mich auf dem absteigenden Ast, aber du kriegst ja jetzt keinen Top-Top-Top-Wide-Receiver. Und ich fände Cooper so als, in Anführungszeichen klingt jetzt böse, Notlösung, mit dem Wissen, dass er gar nicht so teuer ist. Ich weiß nicht, was du dafür abgeben müsstest, aber du, dein Fenster ist offen, du gibst dann auch einfach Draft-Picks ab, auch wenn man das immer ungern macht. Amari Cooper fände ich tatsächlich spannend, weil ich ihn jetzt öfter in den nordamerikanischen Medien gelesen habe.
Ja, absolut. Ich habe das schon befürchtet oder erwartet, dass du diesen Namen nennen wirst. Muss aber da ein bisschen dagegen sprechen. Ich finde Amari Cooper sensationell. Weil ich glaube, dass der genau einer... Doch, ich glaube, dass weil der nie aufmuckt, der macht sein Ding und der hat Spiele drin mit einem Pocket-Passer. Joe Flacco letzte Saison mit Amari Cooper, das war brutal stark und zwar auch 3-4 Spiele mal in Folge. Natürlich war dann ein Spiel wieder weg, hatte aber auch die ein oder andere Verletzung. Ich glaube, ein Amari Cooper ist in dem Sinne ein Fit, weil er eben nicht diese Rice-Position 1-1 ersetzen kann, sondern weil er der viel bessere Marcus Valdes-Scantling sein kann, der in diese vertikalen Dinger kommt, der verlässliche Hände hat, der aber auch im Slot und mit einer In-Route dementsprechend zuschlagen kann. Und wenn du einen Patrick Mahomes hast, in seiner Normalform mit dieser O-Line zusammen, der ein überragender Pocket-Passer ist oder auch auf dem Lauf die Dinger immer noch anbringt, dann ist Amari Cooper meiner Meinung nach, wenn das zustande kommt, ein richtiges Upgrade für diese Chiefs-Offensive.
Also mit Cooper und Worthy, dann wäre es auf jeden Fall vertikaler, wie es vor der Saison angekündigt war. Bei uns da mit Mecole Hardman. Also ich fände es wahnsinnig spannend und nicht falsch verstehen, Amari Cooper ist kein schlechter Wide Receiver. Ich finde, er hat ab und zu immer so Spiele, wo er ausschaut wie der beste Wide Receiver und dann Spiele, wo er ausschaut, stimmt, der ist auch noch da. Aber es hängt natürlich auch mit deinem Quarterback zusammen, mit der Offense zusammen. Das stimmt schon, mit Flacco war er besser. Da hat auch ein Joku deutlich besser ausgeschaut bei den Browns. Mhm. Daher, ich fände es wahnsinnig spannend, weil er für mich halt, zum Beispiel Devonta Adams passt für mich nicht rein, weil der Vertrag nächstes Jahr viel zu teuer ist. Das passt nicht zu den Chiefs, weil die auf anderen Positionen auch was machen müssen, zwangsläufig, weil deine Erfolgsgeschichte dahingehend negativ ist, was die Kohle anbelangt für die Spieler. Siehe Chris Jones oder LeJarius Sneed. Du hast dich zu Recht für Chris Jones entschieden. Davante Adams ist zu teuer. Das sehe ich nicht tatsächlich. Auch wenn ich den auch gerne hätte als Mahomes.
Ja, total. Also darf man gespannt sein, was da, glaube ich, noch passieren kann, dass sie da noch jemanden brauchen. Das ist uns, glaube ich, klar, oder?
Also da muss was passieren. Jetzt, und ich bin also, jetzt sehr gespannt, weil es wird vom Wochenende nicht passieren. Monday Night Football gegen die Saints. Ja, die sind ein bisschen zurück auf den Boden der Tatsachen. Aber es ist ein heißes Duell, weil mal schauen, was wir da für ein Bild von den Saints bekommen. Da hat jetzt Laufspiel zweimal nicht so gut funktioniert. Die Rush-Defense von den Chiefs ist deutlich besser, als es zum Beispiel letztes Jahr der Fall war. Kommt Kamara da ins Laufen, hilft das auch Derek Carr, hilft es den Receivern. Und dann kann man vielleicht auch, weil von der Offense der Chiefs zu wenig kommt hier, was machen aus Saints Sicht. Ich würde trotzdem immer mit den Chiefs gehen, egal wer noch auf dem Feld ist, egal ob Mahomes noch ein Bein dann hat, da kannst du nicht dagegen tippen. Aber finde ich ein geiles Monday Night Football Spiel.
Absolut, bei uns auf der Zone zu sehen. Die New Orleans Saints, die ich, da hatte ich das Gefühl, ich saß ja in dem ersten Slot der Endzone neben dir bei uns in der großen Kommentatorenbox und immer wenn Taysom Hill kam, habe ich so rüber geguckt und dachte so, das ist irgendwie old-fashioned. Old-fashioned New Orleans Saints. Die Offensive hat ein bisschen Glanz verloren von den ersten Wochen, aber wenn sie das wieder adaptieren können und ihre Stärken wie Alvin Kamara, der ja für viele auch schon weg war, der eine überragende Saison spielt, dann kann man auch dieser Chiefs Defense, glaube ich, Probleme bereiten, die ja dann aber vielleicht mit wenig Punkten Vorsprung aber dann doch wieder gewinnen wollen.
Es wird wieder ein 17-10 für die Chiefs oder sowas.
Ganz geben. Genau. Und da möchte ich auch nur noch mal meine Ehre ganz kurz retten, weil ich es nebenbei nochmal aufgemacht habe. Es wäre auch nur eine Arbeit von 1:30 gewesen. Weil wir auch beide heute Champions League noch kommentieren, nehmen wir Mittwochnachmittags auf. Also wir haben auch Ahnung von Fußball und ich hatte schon recht, es war nur eine falsche Jahreszahl. 2020/21, also vor 4 Jahren, als erstmals die Juve-Meisterschaften gebrochen wurden. Da hatten sie 28 Siege und gefühlt die Hälfte mit 1-0 oder 2-1. Also das nur nochmal meine Ehre, hier in diesem Podcast zu retten. Aber lass uns gern mit Football weitermachen.
Kommen wir zum Inter Mailand der NFL.
Inter Mailand der NFL?
Nee, weiß nicht, es war jetzt ein Versuch einer Überleitung. Ich sehe sie auch nicht, die Überleitung.
Mailand oder Madrid, Hauptsache Buffalo. Ja. Warum nicht? Kann man machen. Ein geiles Spiel steht uns bevor. So eine Mini-Forscher wollen wir auch machen. Die Buffalo Bills gegen die Houston Texans. Irgendwie Achterbahn-Saisons bei beiden. Die Bills natürlich insgesamt viel stärker daherkommen, haben jetzt aber krachend gegen die Baltimore Ravens mit 10-35 verloren. Die Storyline dieser Partie ist natürlich die Rückkehr von Stephon Diggs, jetzt bei den Texans, ehemals Bills, die ihn dann losgeschickt haben oder losgeworden sind. Das haben wir ja vorhin kurz bei Davante Adams schon mal gesagt, wo die Bills erkannt haben, naja, diese Offensive, kleiner Umbruch, die funktioniert auch ohne Stephon Diggs. Also das ist natürlich ein großes Thema. Aber ich muss da ehrlicherweise sagen, und vielleicht, ich weiß nicht, ob wir damit anfangen wollen, ich habe darüber nachgedacht, wer ist für mich Favorit? Wer könnte das Spiel gewinnen? Und diese Niederlage der Bills hat mich dazu gebracht zu sagen, keine Ahnung, Alter, 50-50.
Also diese Bills-Niederlage war heftig gegen die Ravens. Da sahen die Ravens wirklich bärenstark aus. Dieses 35-10 war definitiv ein krasses Statement von den Baltimore Ravens. Ich saß da auch vorm Fernseher und dachte mir, wow, also mir ist die Kinnlade wirklich bis zum Boden runtergeklappt, weil es echt richtig stark war. Auf der anderen Seite, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, ja gut, es war fast klar, dass solche Bildspiele mal passieren. Du hast ihnen das Kurzpassspiel weggenommen. Das können jetzt nicht alle Teams in der NFL, das können aber die Baltimore Ravens. Und dann fehlt vielleicht auch für so große Spiele dann schon ein bisschen, wie angesprochen, die individuelle Qualität bei den Bills, bei den Receivern. Da sind gute Jungs mit dabei, aber vielleicht eben kein Stephon Diggs, der mal so ein Spiel für dich entscheidet. Das sind Coleman und Co. halt noch nicht oder werden es vielleicht auch nie sein, keine Ahnung. Trotzdem kann es ja dann funktionieren gegen viele andere Teams in der NFL. Baltimore hatte da einfach einen super Matchplan. Ich glaube auch, dass das Matchup ihnen entgegengekommen ist, weil auch Allen hatte da wirklich einen schwierigen Tag. Da sprechen wir von heißesten MVP-Kandidaten nach 4 Wochen. 24% seiner Pässe sind in Tight Windows gegangen, also wo es wirklich schwierig war, deinen Receiver dann auch zu treffen, anzuwerfen. 40% seiner Dropbacks waren unter Druck, also der hatte da echt keinen leichten Arbeitstag. Und da muss ich sagen, die Texans Defense ist ganz gut, aber vom Potenzial ist da noch mehr möglich. Da sehe ich sich bei weitem noch nicht so gut, wie die Ravens Defense es gemacht hat. Deswegen erwarte ich da wieder einen anderen Josh Allen, eine andere Offense von den Buffalo Bills.
Glaubst du, dass die Houston Texans, die in den ersten 2 Wochen ja auch, was die Sacks betrifft mit ihrer Defense, als auch mit dem Pass Rush, dein liebster Pass Rush der Liga mit Will Anderson und Danielle Hunter, wieder auf das Niveau kommen kann gegen die Buffalo Bills, um dann wirklich auch mitzuhalten können in diesem Matchup? Denn ich finde, der Pass Rush sah in den letzten 2 Wochen und für mich auch überraschend gegen die Jacksonville Jaguars beim Last-Second-Sieg 24-20 am vergangenen Wochenende erstaunlich niedlich,
normal süß, aus.
Ja. Schwach, normal aus. Ja, da kam nicht viel Physis.
Ja, sorry, Texans-Fans. Ich hab's gejinxt. Den Hut muss ich mir anziehen. Bin ich bei dir. Das sah dann nach den ersten beiden Wochen wieder ein bisschen dosierter aus, um da noch ein anderes Wort reinzubekommen. Nee, bin ich völlig bei dir.
Das klingt gebildeter als mein Süß auf jeden Fall, ja.
Das ist tatsächlich spannend. Ich erwarte es eben ganz, ganz anders, weil Baltimore, die Line schaut gut aus. Kyle Hamilton sah aus, wie Kyle Hamilton auszuschauen hat, im Slot dann auch mit dabei gewesen und alles abgeräumt, was noch gekommen ist oder wäre. Das sehe ich bei den Texans so einfach noch nicht. Die haben auch viel oder lassen bisher, sag mal so, ich formuliere es anders, um es ein bisschen neutraler zu formulieren, die sind gegen den Lauf anfälliger als gegen den Pass und das ist gegen Buffalo schwierig. Gegen Josh Allen, gegen Cook. Das hat gegen die Baltimore Ravens nicht so gut funktioniert, da hatten sie 81 Rushing Yards. Houston hat gegen die Jaguars 158 Rushing Yards zugelassen. Das schaffen die Bills auch.
Ja. Ja.
Und da habe ich so ein bisschen die Probleme bei Houston, ob das, diese Defense ist gut, aber im Moment zu mittelmäßig. Ich hätte sie in die Top 10 reingemacht, im Moment sind sie mir zu mittelmäßig.
Und da bin ich auch bei dir, weil das ist genau das Thema, was wir auch immer sagen oder vor allen Dingen auch mein Mindset ist, wenn die Defense es nicht so im Kreuz hat, den Gegner zu stoppen. Und nochmal, sie haben gegen die Jacksonville Jaguars gespielt. Die Jaguars, trotz der Niederlage, eine vernünftige Antwort auf die ersten drei Wochen, möchte ich mal an der Stelle gesagt haben. Dann brauchst du eben diese Offensive, die da immer Schritt halten kann. Und wenn die ein bisschen struggelt, dann wird es halt wirklich hinten raus ganz, ganz schwierig. Und deswegen glaube ich, dass die Texans unbedingt ihren besten CJ Stroud brauchen, ihren in Revenge-Form Stephon Diggs brauchen und ihren aktuellen Normalform besten Receiver Nico Collins brauchen und Tank Dell, der angeschlagen ist. Aber jetzt kommt's. Ohne Joe Mixon oder Damian Pierce, wobei Damian Pierce jetzt vielleicht gar nicht so schwerwiegend ist, aber wenn Joe Mixon jetzt dann nicht wieder zurückkommt, dann sehe ich da auch Probleme. Denn natürlich hatte CJ Stroud, lass mich nachschauen, gegen die Jacksonville Jaguars, wo hatte ich es aufgeschrieben oder mir aufgemacht gehabt, 345 Passing Yards. Aber das Laufspiel, auch wenn Cam Akers 53 hat und insgesamt 101 dabei rumgekommen sind, war irgendwie nicht existent, auch nicht bei wichtigen Downs, etc. pp. Und das brauchst du gegen die Bills, weil wenn die Bills sich darauf einstellen können, was sie von der Texans Offense bekommen, und sie limitieren in ihrem Passing-Game, dann kann von mir aus CJ Stroud wieder 350 Passing-Yards haben, aber sie werden das Spiel nicht gewinnen. Das ist für mich eins der großen Themen und dann eben, wie angesprochen, der Pass-Rush auf Seiten der Defense, denn die Bills-Offensive wird auch mit einem Revenge-Game wieder daherkommen wollen nach dieser krachenden Niederlage. Und ich erinnere nur in der Woche davor gegen die Jacksonville Jaguars, was diese Offensive mit zwei Gesichtern im Pass und im Lauf imstande zu leisten ist.
Ja, und die Defensive sah jetzt einmal schlecht aus. Trotz der ganzen Ausfälle. Von Miller ist jetzt raus, ja, aber die sah jetzt einmal schlecht aus. Und das passiert im Saisonverlauf. Und da finde ich auch, Laufspiel war ja dann außer Woche 1 auch ein laues Lüftchen, wird auch mit Mixen wahrscheinlich eine Problemzone sein. CJ Stroud spielt wieder, das ist ein Baller, der ist einfach fantastisch, aber dieses Laufspiel reinbekommen, da tun sich einfach, echt einfach schwer. Mir gefällt es auch noch nicht so, diese Ausgewogenheit oder Nicht-Ausgewogenheit, oder nee, die falsche Ausgewogenheit, so formulierst, bei Early Downs bei den Texans. Die haben eine Success Rate bei Early Downs von 38,4% ist Platz 28. Sie haben dann eine gute Third Down Conversion oder eine mittelmäßige Third Down Conversion, um aber Drives am Leben zu erhalten. Aber aus dem Laufspiel holen sie viel zu wenig raus. Gegen Jacksonville hatten sie 20 Passing First Downs und 4 Rushing First Downs. Also es muss über den Pass funktionieren. Es geht gar nicht anders. Und selbst wenn Mixon da ist, wird sich das Verhältnis wahrscheinlich nicht in ein besseres Verhältnis austarieren. Ich glaube, dieses erste Spiel war ein kleiner Trugschluss. Diese 213 Rushing Yards gegen die Colts, weil die Colts auch wirklich schlecht waren. Da hatten sie zum Beispiel 24 First Downs durch den Run erlaufen. Das war, glaube ich, zu viel. Jetzt ist im Moment zu wenig. Irgendwo trifft man sich in der Mitte. Aber es ist gegen Buffalo schwierig. Also es kann wirklich schwierig werden. Ich habe auch noch nicht so einen Favoriten. Ich bin aber im Moment, ehrlich gesagt, eher bei den Bills, sage ich dir ganz ehrlich. Weil die jetzt einen auf den Deckel bekommen haben und die Texans gewinnen ihre Spiele in der Regel irgendwie. Das Vikings-Ding mal ausgeklammert, da waren sie wirklich klar schwächer. Ja,
aber Jacksonville halt auch gerade so, ne?
Ja, das war so gerade so gegen ein Team, was echt Feuer unterm Hintern hat.
Ja.
Da bin ich sehr gespannt.
Bin ich bei dir. Ja, bin ich bei dir. Eins unserer zwei Spiele der Woche, finde ich, weil vom Namen her natürlich sensationell geil. Offenses, die unfassbar großen Spaß machen können. Buffalo Bills gegen Houston Texans natürlich am Sonntag als Teil der Endzone, aber auch als Einzelspiel für euch ab 19 Uhr auf der Zone zu sehen, die Buffalo Bills bei den Houston Texans, das Revenge Game eventuell von Stephon Diggs oder von irgendjemand anderem, denn irgendeiner hat immer was gegen den anderen in dieser NFL. Und dann kommen wir zu unserem Game of the Week. Wir hatten so die Wahl zwischen den beiden und haben uns dann für Folgendes entschieden nach diesem kurzen Trenner, wie wir sagen.
Game of the Week.
Und das ist kein geringeres als die Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens. Die Baltimore Ravens, die gerade eben diese so gut aussehenden Buffalo Bills in den ersten drei Wochen überfahren haben mit 35-10. Und die Cincinnati Bengals, über die wir schon kurz gesprochen haben, im Zusammenhang mit den Washington Commanders, weil die Offense gut aussieht. Joe Burrow und die Bengals. Aber die Defense ist the problem.
Das könnte tatsächlich problematisch werden. Ja, das mit der Defense, da habe ich mir noch keine Galaxie ausmalen können, in der die Bengals diese Ravens stoppen können. Also Derrick Henry war, genauso will ich Derrick Henry bei den Ravens sehen. Nicht nur, weil er diesen unfassbaren Touchdown-Lauf über 87 Yards hatte, wenn du den rausrechnest, hatte der ja immer noch über 100 Rushing Yards. Wahnsinn, also das war ein sensationelles Spiel, das wird er auch nicht jede Woche haben. Aber
was
genau
waren es, 199 oder was waren's?
Es war, er war bei 199, ne? Genau, es müsste dann 112 sein, wenn ich mich nicht ganz schnell verrechnet habe, was durchaus passieren kann.
Das ist ja echt schlecht, dass er keine 200 geschafft hat.
Das ist echt enttäuschend, ja. Also nein, genau so will ich Derrick Henry sehen, weil das ist genau dieser Bulldozer, der er ist. Und Hill hat ja auch wunderbar an seiner Seite funktioniert. Es war ja nicht nur Derrick Henry. Hill als Running Back viel im Passspiel mit dabei. Du hattest dein Fullback auch noch mit dabei, Patrick Ricard. Also genau so, auch mit diesen Heavy Formations, so wünsche ich mir die Baltimore Ravens. So kann es ausschauen. Die hatten Snaps bei 22 Personnel, die hatten Snaps, also mit Henry dabei, bei 21 Personnel, die hatten mal 20 Personnel. Also genau das kann diese Mannschaft mit Derrick Henry machen. Justice Hill hat mir sehr, sehr gut gefallen. Der kommt gerade so ein bisschen, oder fällt, glaube ich, ein bisschen so runter, weil halt Henry so überragend war. Da war die Baltimore Ravens einer der geilsten Offenses der Liga gegen die Bills.
Absolut. Und ich hoffe, und wir haben ja vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass sie natürlich ein ordentliches Programm haben, jetzt mit Cowboys, Bills und jetzt eben die Bengals. Also, dass da ein bisschen mehr kommt. Wir haben auch schon gesehen von den Ravens in dieser Saison, dass dann auch mal Derrick Henry gefühlt gar kein Faktor ist oder das Laufspiel, außer Lamar Jackson. Und wollen wir mal hoffen, dass das aus Ravens Sicht so weitergeht.
Kannst du dir gegen die Bengals vorstellen, dass es kein Faktor ist gegen diese Bengals Defense?
Ja, das ist jetzt genau das Thema, wo ich gerade rübergehen wollte zu diesem Matchup. Zach Taylor, der Head Coach der Cincinnati Bengals, wird wohl ein paar angeschlagene Spieler zurückbekommen, wie ein BJ Hill zum Beispiel oder auch ein Miles Murphy, die zumindest schon wieder ins Training eingestiegen sind. Mal gucken, ob die dann auch schon spielen. Es wird auf jeden Fall Lauf-Defense brauchen bei den Cincinnati Bengals. Ja. Und da sind sie in den unteren fünf gerankt. Der einzige Lichtblick, ich gucke immer gerne auf diese Linebacker-Units, wie du weißt, Logan Wilson ist gegen den Lauf echt sehr gut, ist als viertbester Linebacker in der NFL in dieser Saison gerankt, was den Laufstoppen betrifft. Und gemeinsam mit Jermaine Pratt ist das eine Unit, die, glaube ich, sich wirklich sehr frühzeitig bei den Snaps darauf ausrichten muss, dass entweder Lamar Jackson jetzt wieder nach links rauswackelt und dann scrambled bzw. designed läuft oder eben Derrick Henry durch die Mitte kommt. Und wenn sie physisch tackeln, dann haben sie eine Chance gegen die Ravens. Aber die Ravens haben in den letzten zwei Wochen einfach gezeigt, dass Derrick Henry Derrick Henry ist und du den nur stoppen kannst, wenn es zu unfassbar physisch spielst. Dieser Sport ist immer physisch. Aber wenn die den ersten Tackle brechen, dann ist Henry halt einfach weg, auf und davon. Und das müssen die Bengals hinbekommen. Und außer Logan Wilson sehe ich da aber aktuell ein bisschen schwarz, wenn ich ehrlich bin.
Also BJ Hill hilft auf jeden Fall weiter im Runstop, aber trotzdem sehe ich es auch nicht. Ich habe mir nochmal die Spiele vom letzten Jahr angeschaut, weil es ein Divisionsduell ist. Deswegen ist es ja auch nochmal so ein spannendes Spiel. Deswegen ist, glaube ich, auch zu Recht auch ein Game of the Week, weil die sich halt auch kennen. Es waren 178 Rushing Yards und 157 Rushing Yards. Das sind bei den Bengals, die, also beide sind in den Flop 5 mit dabei, die Spiele mit den meisten zugelassenen Rushing Yards, wenig überraschend. Und da war noch kein Derrick Henry mit dabei. Edwards in den Spielen hatte 4,3 Yards per Attempt, 3 Touchdowns. Und wenn, bei allem Respekt, Gus Edwards, Gus the Busters hinbekommt, wird Derrick Henry viel Spaß dran haben. Ich glaube, dass die überlaufen werden. Henry muss nicht 199 Rushing Yards haben, aber sie werden ihn nicht gestoppt bekommen. Vor allem, weil es einen Lamar Jackson noch gibt, ein Justice Hill, der sich da gut eingefügt hat. Und ja auch das, oder die Passing Defense der Bengals ja jetzt, wir sagen ja nicht, okay, die haben Probleme im Lauf, aber im Pass sind sie wenigstens gut. Nee, da sind sie auch Mist. Ja. Also die Defense ist einfach in Gänze nicht gut bei den Cincinnati Bengals.
Ja, immerhin.
Das ist gefährlich.
Immerhin statistisch die siebtwenigsten Passing Yards, glaube ich, zugelassen, oder?
Ja, das ist bei diesen Yards immer manchmal auch so ein bisschen trügerisch.
Ja, genau, das wollte ich damit ausdrücken, denn das kommt daher, dass sie immer mal wieder Big Plays trotzdem zulassen. Und ich sag mal so, bei den Medium-Pässen, da machen sie es ganz gut. Die machen die Mitte immer ganz gut zu, auch eben mit dieser Linebacker-Unit, die Bengals. Sie verhindern diese Slot-Receiver wirklich zu glänzen, was ja wir häufig schon in dieser Saison gesehen haben, dass die in den ersten vier Wochen brutal viele Targets haben. Also da haben auch die Cornerbacks, die dann so ein bisschen runterkommen Richtung Front Seven, einen guten Job gemacht, diese Mitte, diese Medium-Pässe zu verteidigen. Aber sie haben wirklich Probleme dann, wenn es kürzer als Medium ist, als auch mal immer das ein oder andere Big Play. Nichtsdestotrotz ist es rein von den Yards zugelassen. Okay, aber sie geben halt viele First Downs ja auch im Passing Game. Und ich glaube aber, und das ist das Thema, dass sie daran arbeiten können, vielleicht sogar dann besser aussehen als gegen den Lauf. Auch wenn ich gerade Logan Wilson und so angesprochen habe, glaube ich, dass sie gegen die Baltimore Ravens, gegen den Pass besser ausschauen werden. Das Problem ist halt immer, was wir jede Woche sagen bei den Baltimore Ravens, du weißt nie, welches Gesicht du zu 100% bekommst. Mhm. Dieses eigentlich mittlerweile fünfköpfige Monster mit Laufspiel und Passing Game Lamar Jackson, Laufspiel Henry, Laufspiel Hill, dann doch wieder Passspiel Hill. Also das ist schon, dann Tight End Likely, Andrews lassen wir mal raus, Safe Flowers aus dem Slot. Dann mal wieder Big Plays, das ist schon echt schwer zu verteidigen und dann kannst du nicht in allen Situationen so gut sein. Aber das sind so die Stärken der Bengals Defense, wo ich sage, sie haben eine Chance, aber da, ich glaube, keiner hat sie auf der Rechnung in diesem Spiel.
Da muss die Chance liegen, dass du das Passspiel wegbekommst und vielleicht die Box dann zustellst. Also Henry bei knapp 28% seiner Runs ist er mit Stacked Boxes konfrontiert, also mindestens 8 Verteidiger, die in der Box da stehen. Gegen diese Stacked Boxes ist er bei 3 Läufen für 0 Yards.
Ah, okay, das juckt ihn doch. Okay,
ja, das ist ja gut. Genau, also ich würde es jetzt noch nicht überbewerten. In die Stichprobe ist noch überschaubar. Das Passspiel der Bengals, Entschuldigung, das Passspiel der Ravens ist jetzt definitiv nicht top. Da muss aber die Chance liegen. Dein Receiving Leader ist immer noch sehr likely, der Tight End. Dann kommt schon Justice Hill, der Running Back. Ja. Dann kommt Flowers auf Platz 3 mit 158 Yards und dann schon Bateman 144 Yards. Also das ist jetzt kein Receiving Core, wo du nachts Bauchschmerzen bekommst. Vielleicht schaffst du es, die Box zuzustellen und den Lauf so ein bisschen zu neutralisieren und dass du trotzdem aber in der Secondary, weil es eben nicht die beste Passing-Offense ist, da dann deine Chance bekommst. Das ist jetzt sehr theoretisch, weil ich es nicht sehe, aber da könnte ich mir, genau wie du es gerade gesagt hast, da könnte ich mir zumindest diese Chance vorstellen, weil sonst sehe ich defensiv, sonst kann das ganz, ganz böse enden.
Und daran merkt ihr schon, für unser Game of the Week, während hier ein bisschen bei mir die Sonne reinkommt, ich bin schon im DAZN-Büro, sieht ein bisschen komisch aus, ich komme ein bisschen näher ans Mikro ran. Da seht ihr schon an unseren Themen für dieses Game of the Week, dass wir vor allen Dingen eben auf diese Bengals Defense schauen werden. Denn dass die Ravens Defense krass ist und dass die Bengals Offense einen guten Job machen kann und auch in dieser Saison schon getan hat, daran besteht kein Zweifel. Aber ich glaube, das Spiel wird genau darüber entschieden, inwiefern sie was von den Baltimore Ravens in der Offensive wegnehmen, / limitieren können.
Vielleicht kommen wir noch trotzdem zur Offensive der Bengals. Ja, gerne. Ich hatte das Spiel ja in der NFL Endzone und muss sagen, das hat mir gefallen von den Bengals. Ich bin ja schon eher ein bisschen Kritiker. Das hast du vorhin schon auch richtigerweise angesprochen, dass die Offense besser geworden ist. Ich bin ja doch so ein bisschen kritisch, weil es immer nur Pass ist. Jetzt hat es mir viel besser gefallen, weil sie endlich mal das Laufspiel etablieren konnten. Okay, der Gegner hieß Carolina Panthers, wollen wir auch nicht zu hoch hängen. Da war die Front auch ein bisschen gehandicapt. Trotzdem, du brauchst sie nicht, wie vorhin, entschuldigen für deinen Gegner. Die hatten 31 Pass-Attempts und 31 Rushing-Attempts. Ob das immer 50-50 sein muss, wird doch nicht sein bei den Bengals. Das ist nicht ihre Identität. Aber Chase Brown hat mir richtig gut gefallen. Der hatte 15 Carries für 80 Yards, 2 Touchdowns. Zach Moss, fehlt ein bisschen die Effizienz noch, auch 15 Carries für 51 Yards. Aber wenn du das einigermaßen etablieren kannst, sagen wir mal, das Verhältnis ist so 1/3 zu 2/3. Weil Chase Brown ist ein guter Running Back. Der konnte sich nur noch nicht präsentieren. Plus Burrow, der wenig Fehler macht, der gut ausschaut, der sich bewegen kann, aber der halt kein Runner ist. Der macht alles in der Pocket. Das ist ein Pocket-Passer. Das wäre für mich auf lange Sicht jetzt gar nicht nur auf das Matchup gesehen, das, was ich mir bei den Bengals wünschen würde.
Total. Und ich wünsche mir dazu auch, dass sie, auch wenn wir das immer gerne wollen, mit diesen vertikalen Dingern, dass sie jetzt gerade in diesem Matchup gegen die Baltimore Ravens nicht zu gierig sind und nicht zu viel fordern, nicht zu viel wollen. Über außen Jamar Chase tief gehen, das funktioniert natürlich. Aber ich glaube, sie brauchen da ein wirklich gutes Playcalling, eine gute Balance, was die Länge der Plays betrifft, auch die Screens, wie du gesagt hast, mit dem Run-Game dann mit inbegriffen, damit sie gegen die Baltimore Ravens und gegen diese Defense eine Chance haben. Denn der Pass-Rush generell natürlich trotzdem gut bei den Ravens. Was ist trotzdem gut? Er ist gut. Und ich glaube, da brauchen sie eine ausgewogene Herangehensweise und nicht zu sehr auf die Big Plays zu gehen. Denn die Bengals Offensive hat auch in dem Spiel gegen die Commanders vor 2 Wochen übrigens irgendwie Spaß gemacht. Aber am Ende gehen sie mit leeren Händen dann vom Platz aus den besagten Gründen. Deswegen glaube ich wirklich, dass sie da ein noch ausgewogenes Playcalling brauchen und auch mal die kurzen Checkdowns, wie Aaron Rodgers sagen würde, vielleicht auch im Vorfeld schon nehmen sollten.
Weil du hast im Passspiel immer noch Jamar Chase, geiler Touchdown, wo er sich gegen 2, 3 Panthers-Verteidiger durchsetzt, dann in die Endzone läuft. T. Higgins, hast du gemerkt, natürlich ist dein Team dann besser, wenn T. Higgins da ist. Also, dass dein Passspiel deine Identität ist, ist auch völlig fein. Also, das würde ich niemals die ankreiden. Ich fand es halt so vom Gefühl her, wenn du es geschaut hast, war es so Verhältnis 90-10. Wenn wir bei 70-30 sind, Passspiel, Laufspiel, finde ich es völlig in Ordnung. Und das war, fand ich, Anfang der Saison wieder zu wenig der Fall.
Mhm. Ja, das ist ja genau das, was ich meine, dass man dann auch ein bisschen Druck nimmt und im Passing-Game und ein bisschen Unterstützung einfach gibt, damit man nicht zu viel machen muss und zu sehr gezwungen ist, zu viel zu machen. Denn die Baltimore Ravens Offense wird eben Punkte machen und dann musst du antworten und wenn du dann zu viel willst, dann hast du 3-and-out und dann ist Feierabend. Und das sollten die Cincinnati Bengals tunlichst vermeiden in diesem Game of the Week.
Ich will noch einen Namen nur reinschmeißen, damit wir es erwähnt haben. Ist jetzt Mittwochnachmittag nicht ganz optimal. Trey Hendrickson, der sich ja verletzt hatte. Mhm. Nackenprobleme, wenn der ausfällt. Also er ist questionable. Das werden wir erst Richtung Wochenende mehr erfahren, wie weit er da ist oder wie weit er ihm weg ist. Aber wenn Trey Hendrickson wirklich ausfallen würde, weil es halt im Pass Rush wirklich dein einziger, der für Gefahr sorgt, das wäre, also dann sehe ich, dann muss ich echt sagen, ist mir egal, was auf der offensiven Seite ist, da sehe ich es nicht.
Ja, da bin ich bei dir. Also das ist eine wichtige Personale dann für diesen Sonntag, für das Spiel Baltimore Ravens gegen Cincinnati Bengals, natürlich als Teil der NFL Endzone am Sonntag. Ich darf moderieren mal wieder.
Und werde drüber sprechen.
Nochmal?
Und werde drüber sprechen, denke ich mir, oder?
Ja, wir werden drüber sprechen. Ganz genau, ich werde mich auf den Stuhl setzen, den Christoph 2 Wochen mit Lederhose voll gesifft hat. Da werde ich dann jetzt am Sonntag wieder sein. Geht aber natürlich heute Nacht schon los, ja. Thursday Night Football, die Tampa Bay Buccaneers bei den Atlanta Falcons. Ganz interessantes Divisionsduell. Dann haben wir London Game, Leute, nicht vergessen. Auch da schauen wir der Endzone drauf zurück. Aber
15:30 schon einschalten. Bereits.
So sieht's aus. Den ganzen Tag Football. Die Jets bei den Vikings und dann eben 18:30 die Endzone. Und auch die Red Zone bei dem Kollegen Scott Hansen. Und dann haben wir auch, finde ich, 2 ganz feine Einzelspielchen um 19 und 22.25 Uhr, Christoph.
Genau, wir haben Buffalo at Houston, wie du schon angesprochen hast. Und um 20:25 Uhr könnten wir Punkte erwarten. Packers at Rams mit Jordan Love gegen gehandicapte Rams. Also da erwarte ich eigentlich viele, viele Punkte, wenn ich ganz ehrlich bin. Sunday Night Football, die Cowboys bei den Steelers durch die Ausfälle. Bei mir die Steelers doch klar favorisiert. Justin Fields wieder bestätigt als Quarterback. Ich weiß nicht, warum man das noch bestätigen muss. Was soll das? Und dann Monday Night Football haben wir auch schon angesprochen. Die Saints bei den Chiefs. Auch sehr, sehr spannend, weil ich mich sehr darauf freue, die Chiefs zu schauen, wie sie sich da dann geben mit dem nächsten Ausfall, bitteren Ausfall.
Das also euer Fahrplan für die NFL Woche 5. Dann hören wir uns am Sonntag spätestens wieder. Und hiermit bestätige ich, dass auch Christoph nächste Woche hier im Podcast dabei sein wird. Also du wirst auch im Podcast wieder als Starter auflaufen.
Vielen Dank, Herr Tomlin. Vielen Dank.
Gerne. Also, euch eine schöne Restwoche und viel Spaß mit Woche 5. Danke dir, Christoph. Hat großen Spaß gemacht und dann freuen wir uns auf wirklich spannend, spannende Matchups.
Ciao, ciao. Endzone. Der DAZN NFL Talk.